Für alle, die nicht nur auf fest und flauschig stehen, sondern auch auf locker und bequem, hauteng und glitzernd, robust und wetterfest oder hip und lässig, gibt es Shopping, wie du es liebst, mit Klarna. Viel Spaß beim nächsten Shoppingtrip und der folgenden Episode von Fest und Flauschig, präsentiert von Klarna.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und Flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Oh, Mensch.
Schönen guten Morgen.
Moin, moin, grüß dich. Moinsen, wie wir hier in Hamburg sagen. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Olli, Mensch, du bist auch in so einer Kaffeelaune. Heute Home Edition von Fest und Flauschig am Sonntag, den 27.09. Letzte September-Ausgabe.
Letzte September-Ausgabe. Ich hatte gerade schon ganz schlechtes Erlebnis. Ich hatte keinen Kaffee mehr zu Hause. Und ich trinke doch morgens immer, damit der Motor in Gang geht, einen Kaffee. Und dann habe ich, normalerweise mache ich keine Werbung, aber vor ein paar Tagen hat mir Rick Zabel seinen eigenen Espresso zugeschickt. Und den habe ich gerade zum ersten Mal ausprobiert. Das ist der Sohn, glaube ich, von Erik Zabel, dem berühmten Rennfahrer der Nullerjahre.
Aha.
Und der macht jetzt anscheinend, keine Ahnung, der hat mich mal abends irgendwie angeschrieben auf Instagram und dann habe ich gedacht, das ist Erik Zabel, der nennt sich nur jetzt Rick, damit er jünger wirkt und habe ihn mit Herr Zabel angeschrieben und er meinte, Herr Zabel, das ist mein Vatermann, ich bin Rick Zabel und dann habe ich gesagt, bei mir werden hier alle gesitzt, was natürlich gelogen war. Ich habe nicht gewusst, dass Rick Zabel der Sohn ist von Erik, ich dachte, es ist einfach eine Verjüngung, dass er das eh wegnimmt.
Aber wie geil ist denn das, wenn du dein Kind so ähnlich nennst wie dich selber, dass du einfach nur einen Buchstaben von deinem eigenen Namen wegnimmst und so heißen dann die Kinder. Das ist meine Tochter Lee.
Mein Sohn soll Lee heißen.
Oder Oll.
Genau, einfach einen Buchstaben weg. Ganz liebe. Ich muss aber sagen, ich mache ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nur so ein Gag von ihm. 800 oder 8000 Watt Eggen Espresso, den baller ich mir gerade rein. Das ist nämlich das neue Doping. Vielleicht versucht er damit Radsport so ein bisschen, dass nicht mehr illegale Dopingsubstanzen benutzt werden, sondern Espresso. Vielleicht ist das ein Zeichen von ihm.
Aber ich kann mir vorstellen, dass selbst bei einer gewissen Anzahl an Espressi, die man so vor einer Tour de France trinkt, dann irgendwann die Drogenkontrolleure sagen, das stimmt irgendwas nicht mit ihrem Koffeinspiegel im Blut.
Genau, das Herzklappenfehler.
Das dürfen sie nicht. Guck mal, wo ich zeig dir mal ganz kurz hier mit Kamera, wie meine Situation zurzeit ist. Ich muss so ein bisschen wie immer die Aufnahmequalität entschuldigen. Ich habe hier einen riesigen Frühstückswagen neben mir, weil ich bin jetzt heute bin ich in unserem Lieblingshotel in Hamburg im Motel One und zwar das Gute in St. Georg, das Motel One.
Und da gibt es inzwischen auch Frühstück aufs Zimmer?
Ja, richtig. Das ist so ein kleines Nebenerwerbsding. Weißt du, es ist so ein bisschen wie in der Deutschen Bahn, wo diese Wagen in der Mitte durchgeschoben werden. Morgens zwischen 8 und 11 kommen die Junkies von St. Georg, haben so ein Start-up gegründet.
Und machen Frühstück.
Fahren mit so einem Lidl-Einkaufswagen durch die Flure und verkaufen.
Und haben auch so eine, du weißt ja, dass am Hauptbahnhof in Hamburg, damit die Junkies keine Ruhe finden, läuft ja über Klassikmusik.
Das weißt du ja so. Von Ronald Barnabas Schill und wurde das.
Ich weiß gar nicht, ob das von Schill ist. Ich glaube, das gab es vorher schon sogar. Auf alle Fälle, die bringen dir das Frühstück und haben so eine Bluetooth-Box drauf und da läuft auch immer so Klassik. Das ist inzwischen so ein Trademark geworden.
Ja, wir lachen. Noch sind wir nicht drogen.
Nach 15 Jahren oder 20 Jahren Klassikmusik wäre geil, wenn bei Wer wird Millionär, der so in der Sendung mal so ein Junk, also der auch raus ist natürlich jetzt mal positiv aus der Drogenszene und nach 15 Jahren Klassikmusik sich wahnsinnig gut auskennt mit Bach und mit Schubert und mit Wagner und allem, weil er das immer hören musste.
Ja, und während der Junkie bei Wer wird Millionär sein Klassikwissen zu barem Geld macht, auf dem anderen Channel bei Sat.1 siehst du den abgestürzten Richter Barnabas Rodal Schill zugekokst in irgendeiner Beta-Version von Promi Big Brother. Und das ist dann, das ist die Macht des Fernsehens, dass du dann am Ende doch siehst, vielleicht wird dann eben doch alles gut. In dieser Sendung kann ich ganz viele tolle Fernsehgeschichten erzählen, weil ich bin gerade auf Promotour für mein neues Buch, was ich gemeinsam mit Richard David Precht geschrieben habe. Halt die Fresse, jetzt rede ich, heißt das Buch.
Und das sind immer nur Briefe von dich an Richard David Precht und nie eine Antwort.
Nee, beziehungsweise das Buch handelt davon, dass Richard David Precht mir Dinge erzählt und ich, also mein Beitrag ist immer nur, aha, Oho, mhm. So, oh, die Haare sehen aber gut aus. Ich mache immer nur Komplimente und bestätige ihn. Nee, aber guck mal, ich wollte ganz kurz sagen, bevor ich zu meinen tollen Fernsehgeschichten komme, ich hab wieder für mich entdeckt, jetzt wo ich so langsam auf die 30 zugehe, es ist Grapefruitsaft. Und das an Grapefruitsaft, an frischem Grapefruitsaft am Morgen, da scheiden sich die Geister. In meinem familiären Umfeld, also die weit erweiterte Familie, das ist wirklich ein tiefer Graben zwischen den beiden Lagern. Die einen sagen, hasse ich wie die Pest, und die anderen sagen, viel besser als Orangensaft. Und ich muss sagen, das ist auch meine Haltung. Grapefruitsaft, so ein schönes Glas, frisch gepresst. Lecker.
Aber komponierst du das mit dem Kaffee morgens auch? Oder nur, weil das ist ja die teuflische Form, wenn man das beides abwechselnd trinkt.
Grapefruitsaft und dann dazu ein schönes Espresso, das macht dich wach bis morgen früh.
Das bringt die Bauchspeicheldrüse erstmal so richtig in Gang.
Ja, man muss den Körper fordern. Und zwar nicht nur von außen durch Sport, sondern vor allem erstmal von innen. Ich war gestern Abend, schöne Grüße bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt in der NDR Talkshow.
Oh, wann lief das auch gestern Abend?
Das lief gestern Abend schon am Freitag, weil ich gedacht habe, ich geh mal in eine Sendung, wo meine Mutter auch mal weiß, dass ich was im Fernsehen mache beruflich und sich nicht immer nur wundert, warum ich nicht
die
antworte.
Die haben dich bestimmt besser, die haben dich besser behandelt als mich vor einem halben Jahr, ne?
Ich weiß nicht, wie sie dich behandelt haben. Das war auf jeden Fall eine Sendung Backstage mit erschreckend niedrigem Adrenalinpegel. Also man, irgendwann gibt's da so eine leichte Unruhe und dann laufen Hubertus Meyer-Burkhardt und Barbara Schöneberger auf die Bühne und denkt man
in so einem langen Kleid läuft sie so im Gang vorbei und dann weißt du, jetzt geht's los. Da kommt sie in so einem langen Kleid, huscht sie so am Gang vorbei und dann weißt du, the show is starting now.
Ja, und hinter den Kulissen, weil das Studio so rund ist, neben mir stand hinter den Kulissen Joachim Meyerhoff, auch ein Mitautor von Kiwi, ein ganz toller.
Oh, der war auch da?
Der war auch
da. Alle Bücher gelesen.
Was für ein toller Mensch, ein toller Schauspieler, ein toller Autor. Und wir standen hinter.
Ich habe ihn nie privat kennengelernt. Ich finde seine Bücher schon mal geil. Das kann man sagen.
Und ein unfassbar lustiger Erzähler. Und wir standen nebeneinander und hatten beide das Gefühl.
Ganz kurz, also für alle Hörer, die Lücke, bevor ich es vergesse, diese entsetzliche Lücke, das ist mein absolutes Lieblingsbuch von ihm. Das ist, glaube ich, sein zweites oder drittes gewesen. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, glaube ich, heißt es. Tierisch. Erzähl weiter, sorry. Mm-mm.
Wir standen auf jeden Fall beide nebeneinander. Das war, wir sind also beide bei Kiepenheuer und Witsch, bei unserem Verlag, und haben beide jetzt in unterschiedlichen Bereichen ein Buch geschrieben und das waren deswegen dann da und beide aber gleichzeitig sehr überraschend erfolgreich. Also bei ihm weniger überraschend als bei mir. Und dann standen wir hinter den Kulissen und haben uns unterhalten, dass das irgendwie so wirkt, als würden wir jetzt gleich stehen hinter den Kulissen eines Zirkus und müssen auf die Bühne, weil das so ein rundes Studio ist. Das war wie beim Weihnachtszirkus. Und dann huschte wirklich Barbara Schöneberger an mir vorbei und Hubertus Meyer-Burkhardt und die waren so wahnsinnig unaufgeregt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es schon losging. Und dann wurden wir da reingerufen und dann begann die Sendung. Und dann hatten sie das ist eine wirklich herausfordernde Aufgabe gewesen für die beiden Moderatoren. Ich glaube, Barbara hat sie gut gemeistert, aber bei Hubertus habe ich das Gefühl gehabt, dass ihm das nicht so ganz recht ist. Weil in der Sendung wurden vorgestellt die Nachfolger von den beiden. Die neuen Moderatoren.
Wie? Hören die auf?
Nein, die machen weiter, aber der NDR hat sich jetzt überlegt, jetzt müssen wir frisch und funky werden. Und wir machen deswegen eine NDR-Talkshow Youth oder Zero für junge Leute.
Ja. Ich habe davon gehört. Und wer moderiert das?
Aminata Belli und Motrip. Und das ist natürlich, jetzt mal unter uns Fernsehfreaks. Es ist eine absolute Beleidigung, dass sie eine Extrasendung bekommen. Meiner Meinung nach, ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, aus Höflichkeit gegenüber Barbara und Hubertus, die müssten eigentlich die Original-NDR-Talkshow moderieren. Und zwar exakt im gleichen Set. Und nicht da so eine Jugendliche, wo im Hintergrund dann Hip-Hop-Musik gespielt wird und die Kamera so ein bisschen wackelt. Sondern da muss der NDR die mal richtig, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum machen die denn hier so eine jugendliche Version der NDR-Talkshow? Die sollen einfach eine NDR-Talkshow moderieren. Was soll denn das?
Und ich muss auch sagen, ich habe die NDR-Talkshow auch schon mit 18 oder 20 geguckt. Da wollte ich keine Jugendformat. Ich fand das schon immer eigentlich ein ganz gutes Format. Kommt immer darauf an, wer natürlich Gast ist. Wer war denn noch gestern da?
Es war Cindy aus Marzahnzucker, Ilka Bessin, hat die Kunstfigur jetzt abgelegt. Dann war Joachim Meyerhoff da, den haben sie auch extra bis zum Schluss aufgespart als letzten Gast.
Ich dachte, du bist als letzter.
Nee, ich war so im letzten Drittel. Ich habe das letzte Drittel eingeläutet und Joachim Meyerhoff war ganz zum Schluss und das war wirklich fantastisch, weil er erzählt hat, sein neues Buch geht ja er hat einen leichten Schlaganfall und er verarbeitet das, was ihm da so passiert ist und diese ganzen Gedanken, die man da hat, wenn man da gehandicapt im Bett liegt und nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann ist zur selben Zeit, als er da mit Schlaganfall im Krankenhaus lag, wurde das Haus von Gottschalk abgebrannt. Und dann meinte er, hätte sich da in seiner Schlaganfallwelt so reingedacht in diesen komischen Moment, dass Tommy bei Thea anruft und Thea dann sagt, das Haus brennt. Und Tommy dann fragt, und hast du was retten können? Und Thea sagt, ja, die beiden Katzen. Und Tommy so, und der Rilke? Und was ist mit dem Rilke? Nee, nur die beiden Katzen. Und er musste dann, und dann sagte, als Pointe, Meyerhoff ist auch geil, dass dann die beiden Katzen den Panther schlagen. Und das hat er so toll erzählt. Ich saß dabei und wirklich, und Joachim Meyerhoff, da musst du mal drauf achten, wenn du es in der Mediathek anguckst, ist der einzige Gast, der auch darauf geachtet hat, wann er klatscht. Wenn man in einer Talkshow sitzt, fühlt man sich dazu genötigt, immer zu klatschen, weil alle klatschen. Aber man muss ganz genau aufpassen, wann man klatscht, weil sonst klatscht man bei irgendwas Falschem, was man gar nicht fühlt. Und manchmal
doof ist, wenn du selber angesagt wirst und dann klatscht. Ja, das ist schon immer
mega
das
peinlich. Ein
Anfängerfehler. Anfängerfehler bei der Talkshow. Du wirst angesagt und klatscht dann trotzdem mit. Da musst du natürlich dich kurz feiern lassen und sagen, ja, ich bin hier für euch. So wie man des Volkes. So ein bisschen da, das ist deine starke Minute, der Auftritt. Da klatscht man nicht, da lässt man sich beklatschen.
Ja, aber auch,
dass du gekommen bist, ja.
Auch wenn Helmut Zierl, der Schauspieler, hat von seiner Drogengeschichte, seiner Drogenvergangenheit und seinen 70er Jahren im Drogenrausch erzählt. Und dann hat er ab und zu schon so ein paar Wendungen eingebaut, wo man merkte, jetzt will er den Mutti-Star im NDR-Talkshow-Publikum den Applaus aus den Händen ziehen. Und da habe ich mir da innerlich dann schon gefragt, klatsche ich da jetzt oder ist mir das zu billig? Und hab immer so rechts rüber geschwitzt, ja. So Joachim Meyerhoff war ganz froh, dass er auch genau darauf geachtet hat, was Leute gesagt haben und nicht einfach nur geklatscht hat, einfach so. Ne? Also aus Reflex. Und das fand ich... Also
das ist mein Problem. Ich klatsche so reflexartig, weil ich sowieso immer so leicht wegnicke in diesen Talksendungen. Wenn du eine Stunde lang nicht... Also Problem ist einfach, dass ich mich nicht lang... Das ist mein großes Manko, warum ich auch so genervt bin. Wenn ich zu spät drankomme, schweife ich in den Gedanken ab und weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch da bin und was ich erzählen will. Weil du bist dann eine Stunde da und machst dir so über alle anderen... Du machst dir Gedanken über alle... Guckst du, der hat ja aber geile Frisur. Was hat denn der für eine scheiß Hose an? Der nervt auch. Oh, das war mal eine schwache Moderation von Hubertus Meyer Blowjob. Und dann fängst du an, die ganze Zeit das alles zu bewerten und vergisst ganz, dass du ja auch dir noch irgendwas erzählen musst und dann auch langsam gleich genervt bist. Also das ist so mein Problem. Ja.
Und war neben den Talksesseln waren so kleine Tischchen und da hatte das Team von der NDR Talkshow, was ich wirklich toll und zuvorkommend finde, sich um das leibliche Wohl der Gäste bemüht und hat so einen Käseteller aufgeschnitten. Und es stank einfach die ganze Zeit nach Käse. Es stank wirklich die ganze Zeit nach Käse in diesem Scheißstudio. Und ich
haben die so extra für dich vielleicht extra den stinkigen rausgenommen?
Nein, das ist so ein Käse, wenn du weißt, du hast wenig gegessen und wenn du jetzt ein Stück davon abbeißt, dann stinkst du den ganzen Abend aus dem Maul wie so ein Käse. Und dann habe ich aber, weil ich gedacht habe, was mache ich jetzt? Am schlauesten ist wahrscheinlich, ich esse den Käse auf meiner Seite auf, dann stinkt er wenigstens nicht mich so an von außen, aber ich stink dann andere Leute an. Das ist aber egal, weil ich kriege das ja nicht mit. Und hab dann den Käse gegessen einfach.
Und alle haben gedacht, der Böhmermann isst diesen ekligen, stinkigen Käse, haben sich alle gedacht.
Nee, aber man muss wirklich sagen, also tolle Gastgeber und Barbara Schöneberger und die Hubertus, das machen die wirklich erstaunlich, wie die das hinbekommen. Also ich glaube, Barbara Schöneberger hat am Morgen noch ein Pick und Kloppenburg eröffnet und einen Jack Wolfskin Flagship Store an der Mönckebergstraße. Und dann ist sie
und hat noch zwei Jazzplatten eingesungen am Mittag.
Ja, ich habe mich gestern noch mit einem Journalisten kurz über Barbara Schöneberger unterhalten. Und man muss ihr wirklich zugutehalten, du kennst sie ja auch. Sie macht einfach, ehrlich gesagt, das, worauf sie Bock hat. Und ab und zu fährt sie sich mal so aus der Woke-Bubble in Shitstorm ein. Der kann ihr aber, glaube ich, egal sein, weil sie da hat sie schon Schlimmeres erlebt.
Weil ihre Fanbase zu stark ist und sie verteidigt.
Naja, das war auf jeden Fall mein Freitagabend. Und dann bin ich wieder im Rahmen meiner Elektroautomobilitätstestphase wieder mit dem Elektroauto unterwegs. Ich wollte dir das ja eigentlich zeigen, als ich in Berlin war. Aber du hattest was Besseres zu tun. Du warst da im Ritz, ja. Oder in welchem Hotel warst du? Du warst da irgendwie.
Ich war am Ritz gerade. Ja,
also kann ich vielleicht mal kurz erzählen?
Ich war in einer sexuellen Verpflichtung am Ritz und konnte da nicht raus.
Ich wollte Olli besuchen und wir wollten zusammen einen Podcast aufnehmen. Ich wollte ihm den Elektrowagen zeigen, wollte mit ihm ein bisschen über den Kuhdamm fahren, kleines illegales Autorennen, mich noch mit ein paar Clan-Freunden treffen und so. Und dann war Olli aber unpässlich. Ich habe versucht, ihn zu erreichen. Dann sagte er, er ist im Hotel, hat eine sexuelle Verpflichtung. Was auch immer das heißt.
Ja, also ich habe dabei wenig, also ich war nicht der aktive Part, das muss man jetzt schon mal sagen dazu. Habe ich nicht mal vor vielen Jahren diese Geschichte erzählt, dass der damalige Booker aus dem Docks mir erzählt hat, dass er ein Ärztepaar kennt, die ihm immer Geld dafür zu zahlen, dass er ihm beim Sex zuguckt.
Ja.
Und das fand ich damals schon so sensationell. Also der meinte, dass er da jede Woche irgendwie 1000 Mark, das war noch 1000 Mark auch, der 1000 Mark André-Typ. War aber nicht 1000 Mark André, war der Booker, ich sage seinen Namen nicht, aber das ist auch schon lange her, und der hat wohl immer Geld bekommen bei so einem Ärztepaar. Die haben Drogen genommen und Sex und er musste nur dabei sitzen und Bier trinken. Das ist so, wie wenn man sich noch einen einlädt, weil man nicht alleine mehr beim Sex sein will, weil man so einsam ist. Ach komm, lass uns noch einen dazu holen, nur zum Quatschen. Also für mich wäre das nix.
Naja, und deswegen sind wir jetzt entfernt voneinander. Ich hatte aber das Vergnügen...
Aber wir sind dafür sehr zeitnah, Jan. Das muss man sagen, wir sind sehr tagesaktuell. Wir können eigentlich heute die Schlagzeilen der Zeitung vorlesen.
Boris Becker hat wieder Probleme mit seiner Insolvenz, habe ich gelesen. Ist mir eigentlich egal als Thema.
Mir auch. Vor allem darüber mache ich mich auch nicht mehr. Das ist ja auch noch so eine Sache. Vielleicht heute ein bisschen Positivity. Es ist so einfach, sich in so einen Weltschmerz fallen zu lassen. Ich mache das auch öfter. Aber heute will ich auch ein bisschen, weil es ist noch früh am Morgen. Und da bin ich meistens gut drauf, ein bisschen Liebe verbreiten heute. Und ich habe überlegt, vielleicht...
Achso, Entschuldigung.
Wir machen immer, wir sind so beide so Norddeutsche. Vielleicht machen wir heute auch eine Sendung, wo wir ein paar süddeutsche Themen, weil also der Oktoberfest fällt aus. Generell momentan, der nächste Bundeskanzler kommt wahrscheinlich aus Bayern. Vielleicht, dass wir mal wieder ein bisschen Süddeutschland featuren in der Sendung. Die großen 5 Sachen habe ich überlegt, die wir vielleicht an Süddeutschland gut finden. Mir sind bis jetzt nur 2 eingefallen. Ich habe es ja gestern Abend am Überlegen. Aber vielleicht schaffen wir das ja in der Sendung noch. Was hältst du davon, irgendwas für Süddeutschland heute zu machen? Damit das wir die Fanbase nicht verlieren.
Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist ja eh immer so in Bayern, dass die so eine Subkultur haben, die immer so sich so ein bisschen an dem Bundesmainstream orientiert, aber dem Ganzen noch so eine regionale Färbung gibt und die sind dann viel erfolgreicher. Und dann kommt man nach Bayern und erzählen dir irgendwelche Studenten, kennst du hier Maxi von Subenstädter, das ist der Mega-Kabarettist, bei uns geil. Und er macht Songs und man denkt so, den habe ich noch nie gehört.
Maxi von, ja, genau, parallel. Maxi von Subenstädter. Das ist schon so, so heißen die wirklich. Der Maxi ist wieder aus Italien zurück, weil wir ja 2 Wochen snowboarden. Jetzt hat er so eine Partyplatte aufgenommen und so. Die heißen alle Maxi, die Mädels heißen Franzi, die sind alle gut durchblutet von ihrer Geburt an.
Genau, in allen Gefäßen gut durchblutet. Und die Kultur, da hat man als jemand, der so seinen Blick eher, ich sag mal, in die Welt und nach Europa richtet, freut man sich in Bayern, dass es da wirklich regionale Kulturschätze zu heben gibt, regelmäßig. Und auch Leute, wo man dann im Gespräch erfährt, dass sie seit 60 Jahren die absoluten Topstars sind.
Und man, die ja, der Basti und der Maxi und der Basti, die sind beide so ja, stark in der Kabarettszene.
Und dann auch immer mit so einer Erzählung, dass die Sachen, die jetzt Atze Schröder macht oder die bei Rüdiger Hoffmann früher gemacht hat, das hat er eigentlich geklaut vom Hubert und der Domenica,
der hat es aber in Mundart gemacht. Der hat es in Mundart gemacht. Deswegen ist das nur in Bayern stark gewesen. Ja.
Genau. Ne, und auch so jemand, der dann in Dubai mega angesagter DJ ist, der so keine Ahnung Minimal Electro mit so Polka-Elementen macht, mit echtem Akkordeon. Und das kommt auch aus so einer Münchner Subkultur. Und das ist nur da erfolgreich und halt irgendwo wo ein Reichert.
Mir fällt einer direkt ein. Willi Astor. Kennst du den? Ja. Auch Willi Astor.
Mein erster Talkshow-Auftritt bei Kerner war das vor 15 Jahren oder sowas, da war Willi Astor zu Gast und das war einer der Momente, wo ich einfach, als er angefangen hat zu reden, in mich versunken bin und gedacht habe, hoffentlich komme ich gleich nicht auch noch dran und musste was Ähnliches machen wie der.
Ja, aber der macht so ganz viele Wortspiele und so. Der ist halt gut, der macht das halt in den Mund an. Und in Bayern, da gibt es so einige, Friedel Fesel, das ist der Liedermacher, das ist so ein bisschen der Hannes Wader aus Süddeutschland. Willi Astor.
Dann, das sind so Namen, wo man
Lisa Fiedler auch. Lisa Fitz. Wer ist denn Lisa Fiedler nochmal? Weiß ich nicht. Aber es klingt wie eine. Lisa Fiedler klingt wie eine starke Kabarettistin aus Bayern. Also.
Ja. Oder Monika Bass.
Braumeister.
Monika Braumeister. Hast das neue Programm von der Monika? Oh, die nimmt kein Blatt vor den Mund.
Ja, die heißen alle so. Und der Basti von Breimstädter, der macht so geile, der ist so richtig bissig. Der macht so richtig
Breimstädter ist die Band, aber der Basti von Breimstädter, der die Tuba spielt, der hat nebenbei auch noch, der ist auch noch DJ, hat einen Club in München und super angesagt. Und trotzdem laufen die alle beim Oktoberfest mit diesen scheiß Lederhosen rum und man denkt dann so, ja Leute, aber ist doch ganz gut, dass ihr nur in Bayern bleibt.
Ja, Mann, ey, und dann gibt's auch hier auch eine starke Band aus Bayern. Heute feiern wir, das ist das große süddeutsche Special, La Brass Banda. Das sind Typen, die machen Coverversionen und so. Da geht die Hölle ab. Ich musste mal nach denen spielen. Ich hatte keine Chance mit Tuba, mit Blas und alle barfuß auf der Bühne. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Barfuß, alle braun gebrannt, alle vom Snowboarden, alle aus guten Familien und haben sich in ihrer Studentenbewegung irgendwann mal überlegt, so eine Tuba-Kapelle zu machen. Und die kommen überall tierisch an. Das ist auch noch so. Du hast überhaupt keine Chance als Norddeutscher, der so eine halbe Stunde auf der Bühne braucht, bis er auftaut. Die kommen, schmeißen die Tuba an und der ganze Bayern-Mob macht irgendwie The Wall of Death, Alter. Ernsthaft.
Ja, aber ist das vielleicht diese Energie, die wir auch so politisch und gesellschaftlich jetzt mal brauchen in Deutschland? Also dieses, dass das vielleicht... Ich habe mir wirklich die letzten Tage viel Gedanken darüber gemacht und mit Leuten mich darüber unterhalten, was passiert, wenn Markus Söder von der CSU der deutsche Bundeskanzler werden sollte. Erstmal wäre das, ich glaube, es hat noch nie einen CSU-Bundeskanzler gegeben. Es gab mal Franz Josef Strauß, der angetreten ist gegen Helmut Schmidt. Hat dann verloren, bekanntermaßen. Und oder gegen Willy Brandt? Oh, weiß ich gar nicht. Also in den 70er Jahren ist Franz Josef Strauß angetreten. Vielleicht sogar gegen Willy Brandt, kann sein. Oh, das tut mir, da muss ich ja mal recherchieren.
Gegen Helmut Schmidt ist er angetreten. Das waren die großen, ich glaube, da gibt es auch auf YouTube die großen Rhetorik-Punchlines von Franz Josef Strauß. Und da wird mir immer gesagt von Leuten, das war ein wahnsinnig guter Rhetoriker. Ich finde nicht. Ich finde, der Kuhn einfach gar wahnsinnig schnell so zurückpöbeln, aber auf eine geschickte Art und Weise.
Ja, dass man es ihm dann als bayerische Herzlichkeit ausgelegt hat. Aber wenn Markus Söder Bundeskanzler werden sollte, jetzt mal nur durchdenken. Markus Söder ist vom gelernten Beruf Fernsehredakteur. Das ist quasi mein natürlicher Erzfeind in meinem gelernten Beruf. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dann Umgang mit Fernsehredakteuren. Und ich glaube, wenn Markus, und ich kenne auch die Persönlichkeit von, also wirklich, wenn ich eine Sache wirklich in- und auswendig kenne, ist die Grundpersönlichkeit von Fernsehredakteuren. Und ich kann dir nur sagen, wenn Markus Söder Bundeskanzler wird, das wird ein heftiger Ritt für Deutschland, ein heftiger Ritt.
Ja,
ein heftiger Ritt. Erstmal ist ich glaube, dass der komplett schamlos und komplett uneitel ist. Also wie oft ich den schon mit irgendwelchen peinlichen Fahrradhosen auf irgendwelchen weirden Fotos gesehen habe, so Boris Johnson-mäßig, der weiß, wie man sich nach vorne spielt. Diese Kostüme, die der im Frankenkarneval da immer, oder im Fasching heißt es da, glaube ich, hat, unfassbar, ne? Macht sich jetzt als Krisenmanager super.
Als Schreck, dieses legendäre, als Schreck, das legendäre Foto, wie er da er sieht wirklich wie Schreck aus, 1:1.
Genau, er ist, glaube ich, 3 Meter groß. Und es ist jemand, wenn du, ich glaube, der hat das komplette Arsenal der autoritären Werkzeuge, kann der bedienen. Also wenn, entweder macht er dich verbal fertig oder rhetorisch. Wenn ihm das nicht gelingt, dann bekommt er so eine, glaube ich, schwillt er auch körperlich an. Das ist dann einer, der dann sehr laut wird und sich so aufplustert, um dich dann wirklich auf deinen Platz
wie
zu bringen.
Wie Hulk.
So ein bisschen wie Hulk oder wie so ein schlecht gelaunter Schuldirektor von früher. Und das ist bei Fernsehredakteuren, das ist ja immer so, das sind ja nicht, also sind oft nicht, also Kreativität ist ja nicht der Hauptjob, die müssen sich ja nicht kreative Sachen ausdenken, sondern müssen Kreativität einhegen. Also die müssen Grenzen aufzeigen und aufpassen, dass der Künstler nicht übertreibt und dass es irgendwie zum Sender passt. Und das ist eigentlich für so als Kanzler, um das zusammenzuhalten, prinzipiell eine gute Fähigkeit. Die Frage ist nur, und das ist wirklich die Überschrift, wenn er es psychisch packt. Weil das ist natürlich eine belastende Aufgabe. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Anfälligkeit für, dass dem ab und zu mal die Hutschnur platzt. Der Kragen platzt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin mal vor 2-3 Jahren beim deutschen Computerspielepreis aufgetreten. Mhm. Nach meiner Tour, direkt danach, Barbara Schöneberger hat moderiert.
Wer sonst?
Und ich sollte zwei Lieder ansagen und auch noch eine Laudatio halten. Und ich habe die ganze Tour über hart gearbeitet und habe dann Whisky vorgetrunken. Oh. Und war wirklich angetrunken. Markus Söder in der ersten Reihe. Und ich sage noch zu ihm, das ist jetzt nichts für Sie, was ich hier mache, Herr Söder. Und er guckt auch schon mich spöttisch an. Und beim zweiten Lied hat mich die Kraft verlassen auf der Bühne. Und ich bin einfach nach der Hälfte gegangen von der Bühne. Kann man sich auf YouTube auch noch angucken. Wahnsinnig unangenehm. Haben auch viele geschrieben, war nicht der stärkste Moment. Aber ich kam gerade von einer 14-tägigen Tour und Söder saß direkt vor mir. Und wenn der Bundeskanzler wird, wenn er das in Erinnerung behalten hat, weil ich war jetzt auch nicht gerade richtig souverän da, dann wird es für mich keine Privilegien mehr in diesem Land geben. Also nicht von Markus Söder eingerichtet. Also da habe ich schon mal, das ist ihm im Gedächtnis geblieben, dieser Auftritt. Das war sehr unangenehm.
Aber ich weiß nicht, also wenn er das Gefühl hat, aus eurer Begegnung als der Dominante rausgegangen zu sein, dann wird er dir vielleicht sogar so gnadenvoll, so ein bisschen, dass du mal irgendwie so bei so einem Sommerfest spielen kannst vom Bundeskanzleramt oder sowas. Lassen wir den lustigen Olli mal tanzen von damals.
Dann ja, nicht gelacht. Also es war auch echt ein schwacher. Ich habe Phase und ich habe irgendwie beim zweiten Lied gedacht, oh, ich kann jetzt nicht mehr und habe dann einfach so es abgebrochen. Egal.
Okay.
Mir fällt noch ein bei Süddeutschland, wem ich mit Süddeutschland in Verbindung immer bringe und wurde mir vorgeschlagen, mal als Talkgast in die Sendung einzuladen, der noch die gute Zeit des Fernsehens kennt. Was macht eigentlich Fred Kogel? Wollen wir nicht mal Fred Kogel einladen in die Sendung? Der Fred, kann uns doch aus den goldenen Zeiten erzählen.
Der hat doch gar keine, also Fred ist Fred und Fred Kogel, mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet, als ich bei Harald Schmidt war. Das war der Produzent von Harald Schmidt.
Genau, und der war da auch so ein großer Fernsehmacher. Der Name klingt noch so, das sind doch die goldenen Zeiten als Fernsehen, Fred Kogel und bei Musik Tim Renner. So Leute, von denen man heute gar nicht mehr weiß, die irgendwas jetzt machen, Privatier sind wahrscheinlich.
Nee, also Fred Kogel, der ist doch, der hat irgendwie eine Firma gegründet, Leo9 heißt die, ist irgendwie für diesen KKR-Investmentfonds unterwegs. Der ist, ich glaube, umtriebiger denn je, der jongliert mit Milliarden inzwischen, was ich so gehört habe. Und ist ein Medienmogul und zwar so ein richtiger, nicht so einer, der sich ein Hausboot kauft und dann da denkt irgendwie, da jetzt hier die... Welt neu zu erfinden.
YouTube zu bomben.
Nee, sondern ein richtiger Medienmogul. Achso, das Hausboot, ich habe wirklich, das ging gar nicht um dein Hausboot, weil die Idee mit dem Hausboot hat dir jemand nachgemacht. Dieser ehemalige, wie heißt der, Grobeck, Steinmann, der ehemalige, der war beim Spiegel und dann war er beim Handelsblatt und dann ist er irgendwie überall rausgeflogen, hat dann Geld bekommen und sich von dem Geld ein Hausboot gekauft. Und das ist jetzt wohl in Berlin das große Ding. Ich war ja vor kurzem in Berlin, vor 2 Tagen, meine zweite Mediengeschichte, da war ich beim Spiegel Hauptstadtstudio und habe ein Buch geschrieben zur Zeit mit Thilo Sarrazin, wo wir aufräumen mit dem Mythos, dass alle Menschen gleich sind und dass man nur in die Gene reingucken muss und rausfinden kann, dass wer Verbrecher ist und wer nicht. Und das funktioniert auch genauso, dass Thilo Sarrazin in dem Buch einfach mal seine Thesen erzählt und ich sage mal, stimmt, Herr Sarrazin, ja, schreien Sie mich nur bitte nicht so an. Und
nicht schlagen.
Genau, nur und dann nicht schlagen. War ich bei Volker Weidermann, dem ehemaligen Moderator des Literarischen Quartetts, der rausgeworfen wurde beim ZDF, weil er zu gut war. Und der hat jetzt bei Spiegel Online eine Büchersendung. Und dann hat er mich da so rumgeführt durch das Spiegel-Hauptquartier in der Hauptstadt. Und das liegt direkt an einem Fluss. Und dann hat er mir erzählt, dass das immer so sei, dass dieses Medienschiff von diesem aufstrebenden Medienpsychopathen-Mogul, der da dieses Hausboot in Berlin gebaut hat, dass der extra mit dem Hausboot am Spiegel vorbeifährt, seiner ehemaligen Zeitung, wo er gearbeitet hat, dann macht er den Motor ganz laut, dann hupt zweimal, damit alle Spiegelredakteure aus dem Fenster gucken und runtergucken können, was er alles geschafft hat, dass er sich ein Hausboot hat. Und dann fährt er wieder weiter auf der Spree und liegt dann irgendwie beim Bundeskanzleramt an oder sowas.
Das will ich auch noch machen.
Stell dir das, der hat ein Hausboot gekauft, um im Büro seines ehemaligen Arbeitgebers vorbeizufahren, um da anzugeben, dass er ein Hausboot, und dreht er so dreimal das Boot im Kreis.
Aber der kann fahren mit dem Hausboot, ja? Das muss man nicht ziehen, das hat einen Motor.
Das ist super
drin,
schnell, ne? Das ist so schnell, dass da hinten die ganzen Journalisten, die er eingekauft hat von dem ganzen Geld, was er sich zusammen...
Fallen hinten raus aus dem Boot.
Nein, die haben Wasser mit Wasserski hinten dran. Die sitzen auf Wakeboards und Wasserskis und tippen da online, die machen Podcasts.
In die iPads. Auf Wasserski. Ganz das ist das neue Ding.
Ist vielleicht ein Ratschlag an alle Journalisten. Man muss ein bisschen aufpassen, vor lauter Form den Inhalt nicht zu vergessen. Ist eine geile Idee mit dem Schiff, aber lasst euch nicht vom Schiff ziehen. Der Inhalt muss das Schiff ziehen. Das Benzin im Motor des Schiffs muss der Content sein. Immer Content first. Erst der Inhalt, dann die Form.
Das ist richtig. Es ist fest und flauschig. Ihr kriegt schon mit. Wir sind heute in einer richtig guten Smalltalk-Laune. Ja, es ist Sonntagmorgen. Es ist so viel, wir quatschen, es ist früh am Morgen, ihr hört die Sendung um Mitternacht oder morgen früh am Sonntag, fangt jetzt mit dem Joggen an oder bringt den Hausmüll raus oder schickt den Liebhaber jetzt endlich weg, weil ihr alleine die Sendung hören wollt und gar keinen Bock habt auf so eine feste Beziehung, wo man mit dem Partner schon den Podcast hört. Ihr wollt einfach nur noch Sex, weil ihr wisst genau, wenn ihr anfangt fest und flauschig mit eurem Lover oder Loverin zu hören, dann ist Feierabend, dann ist bald nämlich kein Sex mehr im Haus. Das ist nämlich der Fall, das kann man sagen.
Weißt du, wie diese neue Ausgabe, von der ich vorhin sprach, von der NDR Talkshow heißt, mit Untertitel?
Nein.
Deep und deutlich.
Seriously?
Ja.
Okay. Ey, man will auch nicht, ich will irgendwann im NDR auch nochmal eine geile Sendung machen und die nehmen sich das immer so zu Herzen. Dabei, ich wünsche allen Menschen, egal wo sie arbeiten, immer alles Gute. Ich behandle auch immer alle gut, auch wenn da draußen andere Gerüchte rumschwirren. Ich sag euch das.
Und diese Gerüchte, muss man sagen, sind absolut völlig haltlos. Alle Gerüchte, die über Olli Schulz herum existieren, sind alle komplett ausgedacht von Neidern.
Von Neidern, das ist bei allen so. Da geht's nicht nur mir so, Jan, da geht's vielen so. Und deswegen machen wir jetzt mal kurz ein bisschen Musik. Wir setzen ab. Ich war letzten Wochenende, war ich mit Juri mal wieder im Grunewald, wo ich eigentlich am Wochenende nicht bin. Und mir kam ein Hipster-Pärchen entgegen. Die haben so gesagt, endlich sieht man den Juri auch mal in echt, hat sie gesagt. Mhm. Und er hatte einen Vollbart und ich dachte, was haben die sich denn aus dem Prenzlauer Berg hier im Westen verirrt? Und dann habe ich rausgestellt durch Zufall, dass die beiden auch einen Podcast haben und in ihrem Podcast darüber geredet haben, wie sie mich getroffen haben im Wald. Und sie war sehr zufrieden mit ihrer Performance, weil es ist ihr total wichtig, wenn sie Prominente begegnet, dass ihre Performance gut ist. Das fand ich irgendwie halbwegs witzig. Und dann hat sich rausgestellt, beide sind auch noch Musiker. Und dann hat sich rausgestellt, die machen auch noch richtig gute Musik. Und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Künstlerpaar. Auch wenn ich gedacht habe, was haben die Hipster hier bei uns im Wald zu suchen? Die hatten aber auch einen Hund, deswegen waren die herzlich willkommen. Und ich packe jetzt von ihm, weil ich von ihr den Namen vergessen habe, einen Song rauf. Ich weiß auch nicht, wie euer Podcast heißt. Alles nicht so wichtig, weil der Song ist gut. Gregor McEwen mit dem Song Halloween-Kostüm oder Custom.
Costume.
Gregor McEwen, der ist, weiß nicht, was das ist. Er ist auf alle Fälle ein guter Musiker. Ich bin richtig erstaunt. Am Ende von dem Song hat er das Schlagzeug, also es ist eine Hommage an One von Metallica, also wenn dieses Schlagzeug so einsetzt. Und der Song ist spitze. Das Video ist auch toll. Gregor McEwen packe ich rauf mit Halloween Custom auf die Fidi und Bumsi-Liste. Was packst denn du noch auf die Liste?
Ich packe ein neues Stück raus, ist glaube ich diese Woche rausgekommen von einer Band, die ich auch schon, ich glaube, die gibt es seit 20, 30 Jahren, die mir aufgefallen ist, weil sie so tolle Ende der 90er Jahre so tolle Sample-Kunststückchen gemacht hat. The Avalanches, und der Song heißt Take Care on Your Dreaming. Und einfach nur so, einfach mal, weil es was Neues ist, mal reinhören.
Genau, es ist der Sonntag, es ist Fest und Flauschig.
Wir reden gleich noch über den Ausfall von Monte natürlich, weil wir sind bemüht darum, der Monte-Community Halt zu geben, jetzt wo ihr Star 33 Tage bei Twitch gesperrt ist. Das machen wir gleich noch.
Ist er das 33 Tage?
Wir reden gleich drüber bei Fest und Flauschig, ja, und wir sind gleich wieder da, hier bei Spotify.
Auf meinen Monte lasse ich nichts kommen, Jan.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
München ohne Oktoberfest. Das ist wie ein Diktator ohne Atombombe, habe ich gerade neulich gelesen. Herzlich willkommen zurück zu Fest und Flauschig. Es ist die süddeutsche Edition heute. Für alle unsere Fans vom Oktoberfest, die stark sein müssen in diesen schwierigen Zeiten. Wir helfen euch, wir geben euch Halt und versuchen hier so ein bisschen Brezelweisheit heute mit in die Sendung reinzupacken.
Ja, ich beiß auch in so ein kleines Stückchen Restbrezel gerade, damit das wirklich so ein wirklich ganz tolles Münchner, urbayerisches Gefühl ist, was ihr heute hier im Podcast bei Spotify bekommt. Ich habe übrigens eingangs gesagt, das ist heute die letzte September-Ausgabe. Jetzt habe ich gerade noch mal in den Kalender geschaut, aber habe ich einfach rumgeflunkert. Das stimmt ja gar nicht.
Hast du rumgeflunkert?
Am 30.
Ja, am 31.
Am 30.
September.
Also am Mittwoch sind wir wieder da mit einer kleinen Mini-Ausgabe von Fest und Flauschig, immer mitten in der Woche, wo wir uns ein bisschen updaten, wo wir upcatchen, wo wir ein kleines Business-Meeting together machen und euch da ein bisschen mit in den Loop reinholen, einfach so ein bisschen den News-Cycle weiter refreshen. Das machen wir immer Mitte der Woche und das ist immer noch im September. Also die vorletzte Sendung im September jetzt, aber die letzte richtige große Sendung. Heute wirklich zum Thema Heimat und Süddeutschland. Unsere Heimat ist Süddeutschland.
Unsere Heimat ist Süddeutschland. Da fühlen wir uns wohl. Ich erinnere mich, die fünf großen süddeutschen Städte jenseits von München, die machen wir heute, Jan. Einfach mal so aus dem Bauch geschossen. Mhm. Was hältst du davon?
Super
fünf
Idee.
Fünf Städte weil man darf auch Bayern und generell Süddeutschland nicht nur auf München und so reduzieren. Auch nicht nur auf Bayern.
So
man sollte
mehr.
Süddeutschland generell nicht nur auf Süddeutschland reduzieren. Also, denke
und
ich.
Und zu Süddeutschland, das vergisst man ja immer, gehört ja auch der westliche Teil Süddeutschlands. Baden-Württemberg. Und das ist wirklich nochmal ein ganz eigener Mikrokosmos, der mir wirklich,
absolut,
das habe ich vom Radio gelernt, niemals schlecht über die Region reden. Und Baden-Württemberg
ist zu stark, zu mächtig.
Baden-Württemberg liegt mir wirklich menschlich, emotional besonders am Herzen. Was für tolle Menschen. Entspannt, fröhlich, zugewandt, nicht so pingelig, nicht so spießig. Einfach mal 5 gerade sein lassen und eine Wirtschaftsmacht. Also richtig, das ist auch wichtig.
Baden-Württemberg ist für mich die schöne Schwester von der Rheinland-Pfalz.
Nein, was?
Was? Nee.
Was?
Nee,
von schöne Schwester von Rheinland-Pfalz?
Also ich finde es immer schöner, Baden-Württemberg, das ist ja an der Grenze so. Das ist ein fließender Übergang, das kann man schon mal sagen. Aber Rheinland-Pfalz habe ich auch so meine Erfahrung gesammelt. Will ich aber auch noch mal hin, will ich nicht zu schlecht drüber reden. Will ich jetzt auch nicht. Aber es ist faszinierend. Ich war eigentlich nur einmal bei Kaiserslautern beim Spiel und ich habe noch nie so viele Assis auf einem Haufen gesehen.
Das ist ja Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern.
Meine ich ja. Und deswegen ist Baden-Württemberg die schöne Schwester, habe ich schon gesagt. Die schöne Schwester.
Aber ganz kurz, ich habe jetzt wirklich letzte Woche einen Vertrag beim ZDF unterschrieben. Und ich bin Mainzer mit Herz und Seele, mit Leib und Seele. Und Rheinland-Pfalz ist mein Lieblingsbundesland. Nach Nordrhein-Westfalen und Berlin sind das meine Lieblingsbundesländer. Und Bremen vielleicht auch noch, also aus sentimentalen Gründen. Rheinland-Pfalz ist so toll, weil man das irgendwie gar nicht, selbst Hessen hat ja irgendwie was man so zuordnen kann. Und wenn man Rheinland-Pfalz blind einzeichnen müsste, mal die Umrisse zeichnen müsste im Schulunterricht, das würden 95% der Leute würden nicht hinbekommen, Rheinland-Pfalz als Umriss zu zeichnen. Und ich glaube, 98% der Rheinland-Pfälzer selbst kriegen das nicht hin.
Ja, das kann sein. Ab und zu Bremen fällt mir noch dazu ein. Das haben mir ganz viele Leute zugeschickt. Da haben ein paar, ich glaube Musiker oder auch ein Kollektiv, eine ganz tolle Hommage an die Kieler Straßenbande gemacht. Das haben mir so viele Leute zugeschickt, dass manche sogar geglaubt haben, dass das echt wäre aus dem Jahre 92, weil die das wirklich so gut umgesetzt haben. Ich habe es auch in den letzten Sendungen noch nicht erzählt, weil die Leute sollen sich erstmal daran freuen. Das ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Bremer, ich gucke gleich nochmal nach
Stadtmusikbande.
Bremer Stadtmusikbande. Es ist wirklich mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Detail. Die haben sogar einen Original-NDR-Sprecher, glaube ich, dazu geholt. Respekt für diese Mühe, die sie sich gemacht haben. Es ist schön anzugucken für alle, die sich auch noch an die Kieler Straßenbande erinnern und diese tolle Doku. Youth Wars hieß sie eigentlich. Genau. Ich weiß nicht, die machen auch Musik und so. Jedenfalls guckt mal nach. Es ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Im Internet kann man sich das angucken.
So, wir kümmern uns jetzt um den Jugendwar dieser Woche. Es ist bei Twitch, das ist ja dein Medium. Kai Pflaume und du, ihr seid immer am Puls der Zeit. Ihr wisst immer, was die jungen Leute wollen.
Ich noch nicht. Kai Pflaume war schon bei Montana Black. Der durfte mit ihm im Buxtehude schon Bulette essen. Die haben richtig Video gemacht und so. Kai Pflaume kämpft gerade und ich will auch nicht zu den Leuten gehören, weil da wird viel rumgelästert, aber er kämpft so um seine Jugend. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich mag Kai Pflaume. Ich mochte den immer. Ich weiß, dass der auch bestimmt empfindlich ist und so. Aber... Komm, was ist los bei Montana Black?
Nee,
was ist
lass, da? Ganz kurz, lass uns ganz kurz nochmal eben bei Kai Pflaume bleiben, weil diese Woche war wirklich die Woche der Kai Pflaume-Snippets, der irgendwie mit Dena am Kölner Rheinufer stand und irgendwelche TikToks aufgenommen hat. Und da ist die erste Welle, ist schon sozusagen cringe, sagen wir jungen Leute. Es ist aber...
Oh, jetzt klingelt es an der Tür. Erzähl mal weiter. Ich muss
mich geh mal eben kurz, ich warte ganz kurz mal eben. Olli steht jetzt auf. Ich sehe im Hintergrund eine barocke Flügeltür. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt schon wieder wohnt, der reiche Sack. Olli pumpt den DHL-Mann an. Er soll sich beeilen. Muss Sendung machen, macht Tür zu, sagt er. Jetzt geht er wieder langsam zum Mikrofon. Der Hund ist wahnsinnig aufgeregt. Was er wohl bekommen hat, das interessiert mich.
Ich bin wieder da.
Moment, was hast du denn gekriegt, Olli?
Nix, das ist ein Kumpel von mir, der heute bei mir pennt. Ich habe gesagt, er soll sich mal beeilen, die Treppen hochgehen. Ich wollte ja nicht mehr... Ganz unten, er muss jetzt immer einen 6. Stock hoch, ohne Fahrstuhl.
No.
Das ist der Nachteil. Die Wohnung ist günstig, aber 6. Stock ohne Fahrstuhl ist schon ein bisschen fies.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei Kai Pflaume. Also Kai Pflaume versucht eigentlich das, was also das Unmögliche möglich zu machen, nämlich seine Realität mit der digitalen Realität, in der wir uns auch zum großen Teil befinden, zu verknüpfen. Und da geht bei vieles schief, aber ich glaube, durch dieses Scheitern wird auch viel wieder heiler. Also ich habe ihn jetzt gesehen, wie er bei Pamela Reif, dieser Fitness Instagrammerin, eine der großen deutschen Instagram, Pamela Reif, guck mal bei Instagram.
Fitness ist nicht so mein Fitness ist nicht
das
mein
ist,
Thema. Nein,
aber das ist wirklich eine der Instagrammerinnen und er ist mit ihr und bereitet irgendwelche Müsli Bowls zu und er hat die ganze Zeit so eine Haltung wirklich wie meine Mutter, dass sie irgendwelche versucht ein geiles Food-Foto zu inszenieren und er sagt, ja, aber ganz ehrlich, das Foto, was du hier machst, da liegen doch ganz viele Müsli Krümel und Rosinen nebenbei, das sieht zwar schön aus auf dem Foto, aber in echt macht das doch keiner, dass man noch die geriebenen Apfel und die Reibe daneben legt. Und warum, was soll denn?
Er bringt Reality da rein, er bringt Reality
also
Reality-Format.
Wie eine Autorin, ich will jetzt den Namen richtig hier kreditieren, liefere ich gleich nach. Eine Autorin bei Twitter vorhin sagte, Kai Pflaume hat die ganze Zeit die Haltung, dass er eh immer sagen möchte, ja, ist ja schön und gut hier mit deinen Bowls, aber wusstest du, dass 50% aller Unfälle im Haushalt passieren? der bringt so diese...
Ist ein Mann mit Lebenserfahrung.
Der bringt so diesen öffentlich-rechtlichen Service-Gedanken, den ältere Leute ebenso verinnerlicht haben, mit dieser modernen YouTuber-Welt zusammen. Und das ist ein großes Verdienst. Olli, was machst du denn da?
Mach die Tür los.
Ich habe außerdem gerade deine Po-Ritze gesehen, als du aufgestanden bist.
Das ist mein Trademark, das ist mein Signature-Move, die Po-Ritze.
Naja, also ganz kurz zu Montana Black. Was hast du denn gehört, was da passiert ist?
Nein, ich habe das Video gesehen. Er hat irgendwie Twitch live gemacht, war im Urlaub und hat wahnsinnig unangenehm. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Typ ist ein Assi und das ist das Problem. Der hat eine riesige Community und manchmal denkt er halt nicht nach bei dem, was er tut. Und das war wirklich sehr unangenehm. Eine Sache kann ich aber auch gleich, die ich gerade eben nachgelesen habe in der Pause. Mhm. Er hat keine 24 Stunden später sich entschuldigt, hat eine große Strafe bekommen und hat auch nicht gesagt, dass das eine Kunstfigur war oder dass er in irgendeine Rolle geschlüpft ist in dem Augenblick. Das muss man ihm ja auch noch zugutehalten. Und vielleicht ist das Problem, und da würde ich mir gerne auf ein grundsätzliches Problem zu sprechen kommen, es gibt keine Moderation mehr. Und viele Sachen kommen in die Öffentlichkeit durch diese ganzen Medien. Und es gibt keine Freunde, keine Redaktion, keine Manager mehr, der gewissen Rappern, Satirikern, Moderatoren oder Leuten sagt, hey, das würde ich mir noch mal gut überlegen. Das ist einerseits sehr risikoreich und andererseits sorgt es einfach dafür, dass immer wieder ein Shitstorm entsteht, weil hätte der einen vernünftigen Freund gehabt, Montana Black, in dem Augenblick, der ihm gesagt hätte, Digga, das würde ich jetzt alles einfach mal für dich machen und das nicht unbedingt oder was auch, also es macht es natürlich nicht besser, Es ist äußerst unangenehm jedenfalls. Ich habe so einen kleinen Zusammenschnitt gesehen, wie er Frauen hinterher geifert und
so
die
Grunzgeräusche macht und so alleine sehr Leute heimlich zu filmen mit so einer Community da irgendwie mit so, mit Millionen Leuten, die ihm da folgen, Leute einfach heimlich live zu filmen, echt schon mega, das ist wirklich mega mies. Man muss aber sagen, diese Verhaltensweisen gibt's in der Medienwelt immer schon. Das war früher haben das Leute so heimlich gemacht, dass Leute dann aus Angst vor diesen Personen in der Medienwelt, die sogar zu Genies hochstilisiert haben, damit sie mit denen möglichst wenig zu tun haben und die dann so einen Sonderstatus hatten, mit dem sie dann hätten alles erlauben konnten. Das ist heute alles ein bisschen offener. Das hat es früher aber auch schon gegeben. Und heute wird es wenigstens besprochen und problematisiert, was ja vielleicht mal optimistisch gedacht ein zivilisatorischer Fortschritt ist.
Absolut. Und ich muss auch sagen, dass ich hoffe, wenn du eine Community hast mit 3 Millionen Kids, und das haben wir mitbekommen, als wir unseren Shitstorm mitbekommen.
Was heißt, wieso denn ganz kurz wir? Jetzt, wenn man dem Shitstorm was Positives abgewinnen will, ist es auf einmal dein Shitstorm? Damals habe ich gedacht, das ist mein Shitstorm, weil ich das...
Ja, es war scheinbar. Ich habe mich rausgezogen aus der Nummer. Ich habe auf Alliierten gemacht. Ich wollte den Krieg lösen. Ich wollte ihn nicht weiter fördern.
Die Alliierten wollten, die Alliierten wollten nicht den Krieg lösen. Die Alliierten haben gegen Hitler gekämpft. Das ist ein völlig falsches Bild. Ich war ein Alliierter und du warst
Hitler. Montana Black und du zusammen, das ist eine teuflische. Das ist nah an Hitler, wenn ihr beide was zu sagen.
Nein, du warst aber dann kein Alliierter. Ich war ein Alliierter oder meinetwegen Russland und du warst, keine Ahnung, Schweden oder sowas oder Schweiz. Weißt du, wie billig ist das denn? Sich die ganze Kohle da einsacken und in den Bergen mit den Goldbarren, auf den Goldbarren sitzen. Das war dein Job. Während ich gekämpft habe, Alter. Stimmt. So.
Den Job habe ich so selten gehabt. Auf alle Fälle muss man sagen, wenn es ihm eine Lehre sein wird, dann wird er vielleicht dafür sorgen, dass er ein paar von seinen 3 Millionen Followern auch mit auf den Weg gibt, dass es vielleicht nicht die geile Art ist und man auch kein geiler Mann ist, wenn man Frauen so hinterhergrunzt und sowas macht. Ich versuche das immer positiv zu sehen und nicht irgendwas, also positiv daraus zu sehen. Es war natürlich, ey, das ist offensichtlich, dass das ein kleiner Vollprolet ist, der wahrscheinlich auch noch nicht so viel geil, das ist wie mit Bones MC, die sind übrigens beide Kumpels gerade auch noch, das passt ganz gut vielleicht, weil das Bones hat irgendwie auch vor ein paar Wochen dieses Ding geschrieben, wie Frauen so, dass die den Indischen Ozean kennen müssen und Schach spielen, da haben sich alle drüber lustig gemacht und vielleicht müssen auch solche Leute einfach mal lernen, dass man an sich selber arbeiten muss, bevor man irgendwelche Frauen kritisiert oder sie angrunzt und vielleicht lernt man dann auch mal eine geile Frau kennen, muss die nicht hinterhergrunzen, muss mit der Kamera im Urlaub hinterherlaufen und muss nicht so eine ominösen, seltsamen Threats oder wie das auch immer genannt wird, in die Welt setzen, wo man irgendwie meint, sich über Frauen irgendwie erheben zu dürfen. War aber alles unangenehm. Ich glaube, der hat genug schlaflose Nächte gerade damit. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ich glaube, er bekommt bei uns auf jeden Fall jetzt eine 33-tägige Fest- und Flauschig-Sperre. Wir reden jetzt 33 Tage nicht mehr über ihn. Und dann ist er wieder entbannt und dann reden wir wieder über ihn. Und ich weiß, aber was macht denn jetzt die Community?
Und Buxtehude-Verbot kriegt er von mir.
hast du da die Macht drüber? Kriegst du das? Darfst du das verteilen, Buxtehude-Verbot?
Ich bin Hamburger, also Buxtehude gehört ja eigentlich uns auch. Also uns Hamburger. Kann ich machen. Also kleine Strafen noch. Für 33 Tage Dönerverbot in allen Läden in Buxtehude für Monte.
Ist Buxtehude
dann
sowas?
Wird er richtig, dann wird er eine Skinny Boy. Dann wird er skinny.
Ist Buxtehude für Hamburg sowas wie Delmenhorst für Bremen? Dass man denkt, eigentlich wäre es praktischer, das einzugemeinden, diesen Wirtschaftsstandort. Man lässt Buxtehude aber alleine sein, weil man keinen Bock auf die Leute hat in Hamburg. Weißt du, auf dem Meldeamt. Die soll ihre eigenen Ämter, die sollen es mal selbst organisieren. Wir haben die sowieso, wenn wir die brauchen, dann holen wir uns die. So ist das Verhältnis von Bremen zu Delmenhorst zum Beispiel.
Aber Delmenhorst ist, da wohnen aber die Reichen und schön. Das ist ein schöner Vorort von Bremen.
Delmenhorst ist kein schöner Vorort von Bremen. Ich hab völlig versichert.
Geworden, seit Sarah Connor da ihren Clan.
Die wohnt, glaube ich, nicht in Delmenhorst. Ich glaube, die kommt daher, aber die ist inzwischen komplett über Niedersachsen verteilt. Ich habe letztens Gerüchte gehört, als ich mal wieder in Bremen war, dass sich da so paramilitärische Einheiten vorbereiten, Niedersachsen zu erobern. Weil, weißt du, dieser Föderalismus, mit dem wir so leben, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist nicht in Metall gegossen. Das ist alles, muss in Bewegung bleiben, auch um den Wettbewerb am Laufen zu halten. Und als Bremer kann ich nur sagen, Vorsicht Niedersachsen, ihr habt einen Schläfer in euch. Bremen ist so ein Schläfer. Und ich kann mir vorstellen, wenn eines Tages, wenn die Existenzbedrohung zu groß ist, wenn die Leute zu sehr über Bremen lästern und Bremen so rund machen wegen schlechte Bildung und Assi-Stadt und so, dann macht Bremen einfach mal, macht mal Messer raus und dann wird es Groß-Niedersachsen. Zack, zack, bumm, aus. Dann kannst du nämlich, dann fährst du von Bremen nach Bremerhaven komplett auf bremischem Territorium. So, denk da mal drüber nach, Niedersachsen.
Ja. Bremen, ey, make Bremen big again.
Ja, und dann, und weißt du, was wir dann haben? Gibt's eine hamburgisch-bremische Landesgrenze. So.
Ey, ja, aber das wäre wirklich, ehrlich gesagt, wenn man Niedersachsen zu Bremen dazu packen würde.
Großbremen. Ja, Großbremen.
Großbremen, das wäre eine Win-Win-Situation, wirklich. Also für Niedersachsen würde es auf alle Fälle mega aufpeppen.
Auf jeden Fall. Also machen wir uns mal nichts vor.
Ey, das wäre so ein Bonus für Niedersachsen.
Ja, und für Hannover.
Da würde nämlich Tim Wiese mit seinem Ferrari nicht nur irgendwie an der Weser längs brennern, sondern wird auch mal vielleicht da so ein bisschen in Niedersachsen da im Nightclub-Gewerbe nochmal irgendwie rumpumpen und so. Also,
dann unterwirft er sich Rotenburg an der Wümme und so, diese ganzen niedersächsischen Nightlife-Hotspots, Rotenburg an der Wümme.
Der Tim Wiese, der war neulich in Rotenburg, der hat hier alles weggebumst. Der ist hier mit seinem Porsche vorbeigefahren und hat einfach gezeigt, Alpha-Tier-mäßig. Was macht Tim Wiese eigentlich? Erst war er Catcher, dann war Tattoo-Star, dann hat er einen Ferrari gehabt. Jetzt ist er ganz weg vom Fenster, oder?
Ist eine Frage der Zeit, bis er irgendwie den Slot von Monte bei Twitch bekommt, glaub ich. Oder bis Kai Pflaum mit ihm irgendwelche TikToks aufnimmt auf irgendeinem Hochhaus, auf dem Dach vom Soho-Haus. Ey, ich war in Berlin, war ich fantastisch. Es hatte eine tolle Begegnung, eine lustige Begegnung hatte ich in Berlin. Ich war beim Libanesen am Olivaer Platz, habe ich gesessen. Warst du da schon mal? Kennst du den?
Ich kenne den Olivaer Platz, aber ich war noch nie beim Libanesen.
Phönizia heißt der. Habe ich gesessen, schön in so einer Flauschi-Ecke. Hab mir eine Shisha, fantastisches Essen, wirklich gutes Essen. Dann saß ich da mit meiner Gang und auf einmal kommt der ehemalige Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt unter Gerhard Schröder, Julian Niederrümelin, vorbei. Und ja, irgendwie offensichtlich hab ich immer irgendwas erwischt und guckt mich dann, erkennt mich dann, begrüßt mich, aber wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Ist er einfach so weggelaufen, weil er Angst hatte oder nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. Kennst du den noch? Hast du den noch im Blick? Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin. Überhaupt ich glaube, Gerhard Schröder hat ihn den Kulturpudel genannt, weil er so kleine Löckchen hatte.
Ja, Mini-Pli.
Ja, und überhaupt diese, jetzt wo Gerhard Schröder im Insta-Game ist und ich mich ein bisschen beschäftige mit der Regierungszeit von 98 bis 2004. Der ist ja in, oder? 2006? Mhm. 2006, genau, 2006. Mhm. Da ist mir auch so Leute wie Bela Ander zum Beispiel oder Verkehrsminister Kurt Bodewig oder
Namen, die alle noch in der Vergangenheit...
Finanzminister Hans Eichel. Ja. Na, also, dass man...
Hans Eichel kennt man, das war...
Und diese
alleine wegen dem Namen, das war...
diese ganze...
Eine richtige Legende gewesen.
Diese ganze niedersächsische SPD-Prominenz, die ja irgendwie alle so ein bisschen weg sind. Und da hatte ich irgendwie so einen schönen Abend, wo ich dann wirklich ganz lange mich darüber unterhalten habe, wie das eigentlich... Also die jungen Leute werden es gar nicht mehr wissen, dass es vor Angela Merkel, wir werden es ja bald wieder haben, einen neuen Bundeskanzler demnächst, oder eine neue Bundeskanzlerin, dass es da noch eine andere Regierung mal gab.
Ich bin Dorothee Bär würde ich eher als Söder, wollte ich noch nachschmeißen zu unserer Kanzlerdiskussion, würde ich besser finden. Die hat immer so schöne Klamotten an, immer schöne Kleider, passt auf sich auf, äußerlich. Also ich meine, man soll nicht nach Äußerlichkeit gehen, natürlich das nur, aber die ist viel smarter an ihrem ganzen Auftritt. Ich weiß, das ist jetzt schon mal wieder absoluter Minuspunkt, dass ich das mit den Kleidern gesagt habe. Aber ich finde, die also von ihrem ganzen Auftritt und auch bei mir, und ich rede jetzt gar nicht von Mann, Frau, so einfach so, was die so an Klamotten, wie die sich so aufpeppt, wie die so an der Jugend teilnimmt und so. Aufpeppt ist auch ein Wort, das sagst du jenseits der 40 erst. Die peppt sich noch auf. Und das finde ich gut. Die würde sich fürs Volk aufpeppen. Ey. Und so einen haben wir lange nicht mehr gehabt.
Nee, aber weißt du was? Mal ganz ehrlich, wenn ich mit meinen älteren Verwandten, wenn die mich in irgendeiner Talkshow sehen, da kann ich wirklich das Horst-Wessel-Lied singen oder die Verfassung verbrennen quasi rhetorisch. Die sagen dann vor allen Dingen immer, du hast aber einen schicken Anzug angehabt. Und das, da muss man echt aufpassen. Jan, dein Anzug, der sah wirklich ganz toll aus. Aber ich sage, Oma, du hast schon gehört, was ich da erzählt habe, ne? Ja, aber der Anzug sah toll aus. Und man darf nicht in diese, gerade bei Politikern, bei Leuten, die echt Macht haben, darf man nicht in diese Optikfalle tappen. Ehrlich, welcher Politiker in den letzten 30 Jahren, der geil rübergekommen ist optisch, hat dann auch echt abgeliefert? Mit Ausnahme von Gerhard Schröder.
Wieso? Ich weiß nur, als Macron an die Macht kam und du auch wirklich, du warst starstruck ein bisschen. Du fandst den schon gut. Der war auch schon ein bisschen Vorbild. Ein bisschen bist du auch so aufgetreten in deinem Stand-up-Programm bei der Neo-Royal-Show. Wie du am Anfang immer diese Macron-Geste und wie du dich so generell so, du hast auch immer so kleine Macrons vor der Show gegessen, damit es so ein bisschen so, die sind Macarons, okay. Aber auf alle Fälle, ich weiß genau, dass du den gut fandest auch. Da warst du so ein bisschen Role-Model als Mann.
Ja,
für
aber
dich.
Dann ist er wie immer mit großem Idealismus gestartet und dann ist dieser Idealismus zerbrochen an den Zwängen der Welt und dann ist er wieder ein ganz normaler neoliberaler Politiker mit einer alten Frau geworden. Aber jetzt so Karl Theodor zu Gutenberg, also der letzte charismatische, oder auch Andreas Scheuer, der immer aussieht wie frisch vom Friseur, Wo man aber glaubt, so, wo ich immer denke, aber inhaltlich, ich glaube, musst du einfach machen, was entweder Horst Seehofer oder Markus Söder sagt, und musst dich dann aber die ganzen Prügel einstecken, die normalerweise die dafür bekommen würden. Das wirkt immer nur so toolmäßig. Und der Gutenberg, der wirklich der letzte große charismatische Politiker war.
Meine Oma hat kurz vor ihrem Tod zu mir noch gesagt, der Karl von Gutenberg, der ist gefährlich.
Hat sie gesagt?
Und 2 Wochen später ist sie gestorben. Das hat sie ehrlich gesagt. Und meine Oma
unter welchen
war
wirklich
eine alte
Unter welchen Umständen
Nein,
ist sie gestorben?
Nein, die hat wirklich, meine Oma ist gestorben, Altersschwäche, weil ihr Mann, mein Opa gestorben ist.
Aber weil sie sagte, Karl Theodor zu Gutenberg ist gefährlich. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht ist sie eine der ersten gewesen, die es geschnallt hat und er hat das irgendwie mitbekommen und...
Keine Ahnung, aber das hat die ernsthaft mal, die hat wirklich nur gesagt, den Gutenberg mag ich nicht, der ist gefährlich. Das hat sie gesagt. Und sie waren noch bei völligem Geistesbesitz im Kräftebesitz. Nein, ihr wisst, was ich meine. Das war sie auf alle Fälle. Anderes Thema ganz kurz. Ich wollte mal kurz eine Gratulation raushauen. Maria Schrader hat den Regie-Emmy gewonnen.
Unfassbar.
Das haben wir hier noch gar nicht betont. Und ich habe mich so dermaßen gefreut. Nicht nur, weil sie bei uns Gast war und wir diese Serie hier wochenlang abgefeiert haben, sondern weil ich auch wirklich sagen muss, wenn wir gerade bei Starstruck waren, ich fand diesen Auftritt von ihr ganz toll, weil es auch immer toll ist, wenn wir mal einen Künstler hier haben, der mal eine andere Farbe oder andere was reinbringt, diese Sendung. Und das war eine tolle Sendung. Ich fand sie ganz toll, finde sie immer noch toll. Und ich gratuliere ihr nochmal ganz kurz von Herzen. Falls, ich weiß gar nicht, ob sie unsere Sendung noch hört, ihr Freund hat auf alle Fälle, hatte sie, glaube ich, gesagt, ist regelmäßiger, hat beim Kraftsport immer unsere Sendung gehört, beim Pumpen oder so. Keine liebe Grüße auf alle Fälle und herzlichen Glückwunsch. Das muss ich nochmal sagen. Hat mich wahnsinnig gefreut.
Ja, hat mich total gefreut. Ja. Ich weiß, dass der Auftritt von Maria Schrader in der Jüdischen Allgemeinen hinterher, weil wir uns über die jüdische Kultur unterhalten haben, die Serie, handelt ja davon, also von einer orthodoxen...
Na, es ist die orthodoxische jüdische Kultur.
Genau,
das ist ja, wir haben
genau.
Nicht,
und da wurde das natürlich im Nachhinein völlig zu Recht auch von der Jüdischen Allgemeinen kritisiert, wie wenig wir uns damit auskennen. Und da muss ich, also ohne das jetzt gerade rücken zu wollen, aber alleine die Tatsache, dass wir uns überhaupt über jüdische Kultur unterhalten und es, wenn wir uns über jüdische Kultur unterhalten, um jüdische Kultur geht und nicht um den Holocaust oder die Shoah und das, wo wir normal Kartoffeln normalerweise den Zugang zu jüdischer Kultur bekommen, ist, ich will das jetzt nicht zu groß reden, weil es natürlich immer noch viel besser sein kann, aber das ist, ich habe das als großen Fortschritt empfunden und deswegen fand ich die Serie auch so toll und das so eindrücklich.
Obwohl man auch genau sagen, es ist ein kleiner Teil der jüdischen Kultur,
genau.
Es ist die orthodoxe religiöse Gemeinschaft, die dort belichtet, also gezeigt wird und nicht, das kommt, also wie gesagt, muss man auch dazu sagen,
es ist
eine Subkultur.
Aber die Serie hatte auch einen Deutschlandbezug, zum einen, weil Maria Schrader Regisseurin ist, zum anderen, weil sie auch zum Teil oder zum großen Teil in Berlin spielt oder sogar ausschließlich in Berlin gedreht wurde und das ist tatsächlich... Das empfinde ich als großen kulturellen Fortschritt, den kann man, und wenn ich dann wenn wir unbeholfen damit umgegangen sind und nicht alles richtig machten, also zum Beispiel habe ich mich dann so verwundert gezeigt, dass dieses Einkleiden der Küche mit Alufolie, dass es wirklich praktiziert wird, und da muss ich sagen, ich weiß das einfach nicht. Ich weiß das wirklich
nicht.
Ich kann mir das auch drauf schaffen und lesen, aber Wissen bedeutet ja auch dann verinnerlichen und das verstehen und nicht nur so tun, als ob man das weiß. Ne, man kann ja auch sagen, wir wissen seit 80 Jahren, also seit 100 Jahren alles, aber so richtig angekommen ist es eben nicht und deswegen ist diese Serie ganz fantastisch und deswegen muss ich mich auch nochmal entschuldigen. Also natürlich, die kulturelle Fortbildung geht weiter. Wir informieren uns weiter darüber.
Wir beide sind ganz dumme Würstchen, wenn es darum geht, andere Kulturen, glaube ich. Das kann man ganz offen so sagen. Und es gibt ganz viele Sachen, die wir bestimmt nicht wissen, auch über andere Kulturen. Und vielleicht machen wir das ja so lange noch, dass wir auch ein bisschen was hier lernen, noch durch Gäste oder auch durch tolle Serien oder was auch immer. So einfachen Typen wie uns muss man das ja auch erst durch so eine Serie oder irgendwas beibringen. So ein Medium, mit dem wir vertraut sind.
Nein,
und bei dir sind es auf alle Fälle nicht die Bücher. Bei dir sind es nicht die Bücher, ja.
Bei mir sind es nicht, also zumindest ist es nicht Belletristik oder sowas, sondern erzähle ich am Mittwoch. Ich hab noch eine Bücherliste, ich habe 2 tolle Tagebücher gelesen und eine Biografie. Mache ich am Mittwoch. Genau. Wir haben jetzt Monte abgehakt. Sehe ich jetzt mal ganz kurz.
Ich habe am Wochenende die Ambivalenz ich habe gestern, Jan, wollte ich dir erzählen, so eine Promi-Sendung gesehen. Ich glaube RTL, Promi-Exklusiv.
Love Island.
Vox-Prominent. Nee, und dann das ist so eine Ambivalenz irgendwie. Da ging es um Brad Pitt und seine neue Freundin.
Mhm.
Und die Berichterstattung handelt davon, dass die beiden zusammen auf dem Schloss von ihm waren. Und er hatte jetzt ein deutsches Model als Freundin. Mhm. Und die Berichterstattung begann mit dem Satz von einer Frau gesprochen, sie erlebt gerade das Märchen ihres Lebens. Brad Pitt nimmt sie mit auf die, auf seine Islands, auf sein Schloss und so. Und ich meine, Brad Pitt ist auch 56 und die ist irgendwie 25. 20, auch über 30 Jahre. Und wenn Brad Pitt sich eine 30 Jahre jüngere Freundin sucht, dann ist es das Märchen für sie, dass der tolle Brad Pitt. Aber wenn Michi Wendler seine 19-jährige Laura mitnimmt, dann lachen alle nur drüber. Aber wer weiß denn, dass Brad Pitt wirklich mehr zu bieten hat als Michi Wendler? Außer, dass er irgendwie seit 30 Jahren die gleiche Scheißfresse hat und halbwegs gut aussieht, was man ja auch nicht schlecht reden will oder sonst was. Aber bei Brad Pitt denken alle selbstverständlich, sie erlebt jetzt gerade, da ist es ganz normal, dass die Frau einfach noch eine Prinzessin ist und ein kleines Märchen erlebt, weil Brad Pitt sie mitnimmt. So, ne? Und dieses ganz, da wird auch nicht eine Sekunde darüber geurteilt oder sonst was. Da ist einfach egal, selbst wenn die minderjährig wäre, wäre es da wahrscheinlich noch das Märchensommer, der Märchensommer, Brad Pitt und seine kleine neue Freundin. Mm. Es ist irgendwie alles so falsch.
Ja, und, sowieso und, anders, so, und andersrum, wenn jetzt, wenn Heidi Klum mit Tom von Tokyo Hotel unterwegs ist, dann gucken sich das alle an, wie irgendwie die Frau mit 3 Gesichtern oder 5 Armen im Zirkus, weil das dann so ein totales Kuriosum ist. Das wird dann überhaupt gar nicht, kommt gar nicht in Frage, dass das irgendwie eine Sache ist, die geht, wenn Heidi Klum Bock auf
das ist einfach nur awkward
einen jungen, tighten, fitten Boyfriend hat, der ein bisschen selbst auch eigenen Fame hat. Why not?
Ja, wir haben ja auch schon öfter über Heidi Klum geredet. Ich bin kein Fan von ihren Sendungen oder sonst was. Aber sie, ihre ganzen, die hat ihr Patchwork-Shit together, Alter. Das ist irgendwie, wirkt das alles so.
Ich frage mich, warum sitzt dieser alte Germany's Next Topmodel-Fotograf Thomas Hajo andauernd damit ihr auf dem Anwesen rum? Und also ab und zu kommen da Leute dazu, wo man denkt, was hat der denn jetzt? Hä? Läuft da irgendwas? Was ist denn, what's going on here? Ist es vielleicht auch so eine Geschichte, wie du am Anfang erzählt hast, dass Tom und Heidi da am Rumknutschen sind und Thomas Hajo wird einfach bestellt zum Fotos machen. Einfach nur für den extra Kick.
Nee, ich glaube, Thomas Hajo ist auch so ein bisschen, nehme ich mal an, in jeder Staffel verlieben sich 2, 3 von den Kandidaten in ihn und weil er so eine väterliche Figur da spielt. Da will ich jetzt aber auch nicht weiter drüber nachdenken.
Das kann gut sein. Ach, das ist so ein Maulwurf. Oh, das muss ich mal ganz kurz erzählen. Es gibt nämlich in Fernsehproduktionsfirmen, das ist vielleicht, falls einer von euch da draußen, die das jetzt hören, im politischen Betrieb unterwegs ist oder vielleicht mal in eine Talkshow geht oder sowas, es gibt einen Trick. Bei Thomas Hajo fiel es mir gerade ein, weil du sagtest, da verlieben sich vielleicht Kandidatinnen in denen während der Staffel. Es gibt einen Trick von Fernsehproduktionen, wenn man etwas über Menschen herausbekommen möchte oder wenn man Leute einlädt und die auflaufen lassen will, in seiner Sendung, bei DSDS ist das ja oft so, dass Leute veräppelt werden oder bei Germany's Next Topmodel versucht man auch was über die Kandidaten rauszubekommen, aber bei Talkshows ist es auch so. Und ein ganz heikler Moment, und den Fehler sehe ich immer wieder, wenn ich eingeladen bin, auch bei der NDR Talkshow, Achtung, Vorsicht vor Maskenbildnerinnen. Maskenbildnerinnen und Maskenbildner, Leute, die einen fertig machen und schminken. Ich habe in mehreren Sendungen schon gearbeitet, wo ich mit dabei war, wie die Maskenbildnerinnen instruiert wurden von den Moderatoren, nochmal kurz bevor es auf die Bühne geht, abgefragt wurden.
Einen kleinen Hoden auf die Stirn zu
machen. Nein, was gerade das Gespräch war beim Schminken. Weil Maskenbildnerinnen und Maskenbildner sind, weil die so den Leuten so nahe kommen und nochmal eine Verwöhnmassage, schnell nochmal ein Öl unter die Nase reiben oder mal die Augenlider wegschminken und die Augentränensäcke wegschminken. Und dann wird so ein persönliches Gespräch nochmal schnell reingedroppt. Und das sind die Momente, wo sich selbst Gäste, die megamäßig vorbereitet werden, ne, also keine Ahnung, Olaf Scholz, Wirecard-Skandal, jetzt kommt gleich ein knallhartes Interview mit Markus Lanz. Und dann bei der Maskenbildnerin vorher, weil er denkt, die Kameras laufen noch nicht, dann wird er schwach. Aber was er nicht weiß, dass bevor er auf die Bühne geht, Markus Lanz nochmal schnell zur Maskenbildnerin läuft und sagt, und hast du was rausbekommen? Und die sagt dann, ja, hier folgendes. Wirecard hat er mir hier folgende Akte nochmal kurz zur Einsicht gegeben und er hat 2 Fehler gemacht da und außerdem hat er irgendwie 47 Millionen sich in die Tasche gesteckt. Aber und dann wundert er sich in der Talkshow, woher der das alles weiß, der Markus Lanz.
Ja.
So. Wegen der Maskenbildnerin.
Das sind die Stasi-Beamten der Moderatoren.
Und Thomas Hajo möglicherweise auch. Da wird vielleicht die Gruppendynamik über das Werkzeug Thomas Hajo ausgecheckt, dass die Produzenten wissen wollen, wer muss mit wem in welches Hotelzimmer, wo fetzt es, wo gibt's irgendwie einen Hate gegen Gina Lisa, der sich da gemeinsam aufbaut, welche Kombinationen haben Potenzial. Und Thomas Hajo ist ja so der immer so einen auf Friendship macht und sowas. Und der zieht diese Information aus der Gruppe, gibt die den Produzenten und der macht dann geiles Fernsehen draus.
Ja, das kannst du haben.
Denk mal drüber nach.
Warum? Ja. Hast du auch so ein, wenn du so ein Spitzel brauchst in deiner Sendung, dann mache ich das gerne.
Ja, super unauffällig. Vor meiner Sendung dann, ja, hallo, Olli Schulz hier. Ich wollte mich einfach mal so ganz privat mit dir treffen, ohne Grund. Ich sag gar nicht, ich einfach nur, lass mal kurz quatschen. Warum denn? Einfach nur so.
Ich komme immer so rein vorher kurz in die Kabine. Hallo, na.
Guck mal, meine Po-Ritze. Und dann zack, verwickelst du dir über die Po-Ritze als Conversation Starter in irgendwelche geheimen Gespräche, wo die sich vollkommen verraten, die Leute. Ja, aber muss man aber
ohne. Ich bin ja sowieso so ein Typ, der gerne mit so einem leicht sexuellen Spruch erstmal in den Maskenraum kommt, um da die Stimmung zu lockern. Das soll tierisch gut ankommen. Mit so, hi Mädels, na? alles fit im Schritt oder was? So ein Typ bin ich.
Es hätte schon gereicht, wenn du sagst, hi Mädels, na, das reicht schon völlig. Also, wir wissen alle, was gemeint ist. Ich habe gestern übrigens bei der NDR Talkshow meine Aktentasche mit in die Sendung genommen, neben meinen Sessel gestellt, weil ich Schiss hatte, dass die NDR-Leute die klauen. Das war so eine
unübersichtliche. Auch, die sehen da so verlottert teilweise als auf den Gang, die da rumlaufen. Kenne ich genau.
Das war so eine unübersichtliche Backstage-Situation.
Ich habe mir, der NDR hat mir gerade, das fällt mir jetzt gerade ein, vor ein paar Tagen einen Ausschnitt aus einer Barbara Schöneberger Dokumentation, die bald laufen wird, über das Leben von Barbara Schöneberger, haben sie mir einen Ausschnitt geschickt mit der Frage, ob ich damit okay bin, dass dieser Ausschnitt von mir gezeigt wird mit Barbara Schöneberger. Da sieht man mich in diesem Ausschnitt, wie Barbara Schöneberger mit mir sich unterhält vor der Talksendung und der Off-Kommentar von dem Moderator ist, auch mit schwierigen Gästen schafft es Barbara immer, auf eine Ebene zu kommen. Da haben sie mich echt so als Enfant terrible dargestellt, der wirklich dafür, so als neuer Klaus Kinski, der alles zusammenschreit. Und da bin ich so ganz kurz zu sehen auf so einem Gang, wie ich mit ihr rede, habe ich gesagt, ja, könnt ihr meinetwegen reinbringen, wenn ihr mich als schwierigen Typen darstellen wollt.
Ja, aber das ist derselbe Sender, der dann jetzt irgendwie die NDR Talkshow ersetzt, die Leute nicht ersetzen möchte, sondern einfach eine neue, quasi die Kinderversion macht mit frischen.
Ja, aber Deep and Dive, und die werden, nee, nicht Deep and Dive.
Deep and deutlich. Aber es ist deep wirklich.
Meinst, da werden wir nicht eingeladen.
Nee,
oder?
Nein, sollte man auf gar keinen Fall machen. Ich würde eher hinter den Kulissen daran arbeiten, dass die ersetzt, dass also Jörg Pilawa und Bettina Tietje, also bei aller Liebe, dass die jetzigen Moderatoren einfach eine NDR Talkshow für alte Leute bekommen und die neuen bekommen einfach die NDR Talkshow. Warum macht man das denn nicht so rum, dass man jetzt, keine Ahnung, dass man jetzt die NDR-Talkshow laut und deutlich macht, also wo etwa extra laut und deutlich gesprochen wird, damit die Zuschauer das verstehen.
Ja.
Und dass die Jungen, also die Normalen quasi, dass die einfach in der Talkshow bekommen. Aber Hubertus Meyer-Burkhardt, sag ich dir, sieht super aus, aber als es darum ging, die neuen jungen Kollegen vorzustellen, man hat in seinen Augen gesehen, so richtig geil findet er das nicht, dass da jetzt neue Leute kommen.
Das ist so, als Tommy Gottschalk gehört hat, dass Wetten, das weitergemacht wird mit Dings hier.
Mit Markus.
Mit Lippi. Mit Livy. Das ist ja der Grund. Gottschalk ist nur zurückgekommen, weil Paul McCartney, das hat er gesagt in seiner Biografie, bei Lippi saß und das war sein Lebenstraum, mit Paul McCartney ein Interview zu machen. Und dann hat Lippi ihn auch noch einmal angetatscht. Der hat ihn immer so am Arm, hier, Paul, erzähl doch mal. Weil Lippi natürlich Mann des Volkes aus dem Osten ist. Der kennt sowas nicht, Star-Allüren von Paul McCartney. Der hat eigentlich alles richtig gemacht. Der ist ohne Barriere auf die Leute gegangen, so wie ich das auch tun würde. Aber der Gottschalk, der ist einfach so ein weltmännischer Typ gewesen. Der hat diesen oberflächlichen Smalltalk gemacht. Ich hätte mal den Lippi noch 2-3 Sendungen mehr gegeben, dann wäre das richtig deep in talk geworden, Alter. Und zwar ja, ohne Motrip und Dings, ja.
Ich glaube, Lippi war wirklich seiner Zeit voraus und das, was wir heute so als Medien-YouTuber-Authentizität gefeiert wird, das hatte der damals auf der großen Bühne und haben die Menschen noch nicht erkannt. Letztlich, die Geschichte hat, vielleicht, also die Zeit wird zeigen, dass Lippi eigentlich recht hatte. Und hast du mal diese Sendung gesehen mit Tommy, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei RTL? Da wirklich, ich hätte ja, letztens fast wirklich
kann ich nicht ertragen.
Bei der Telefonseelsorge angerufen oder irgendwie bei irgendjemand, der sich drum kümmert. Ich weiß nicht, warum der das noch macht. Das muss ja unglaublich gut bezahlt sein. Aber Thomas Gottschalk lässt sich in so einer Stahlkugel von Barbara Schöneberger eine Rampe runterkugeln.
Anpissen, ja. In der Stahlkugel anpissen, lässt er sich schon eher.
Ja, oder muss irgendwie, dass hinten die Unterhose rausguckt, aus so einem kleinen Ikea-Teppich über den Boden robben. Und als Gegner sind dann irgendwie Olli Pocher und seine Freundin. Ich meine, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Show. Wir probieren es heute trotzdem mal, ob die anderen antastbar ist. Es ist wirklich, ich finde es ganz, macht mich leider ganz, also ganz ehrlich, total traurig.
Es ist alles so widersprüchlich. Einerseits der Kampf für eine bessere Welt gegen Sexismus und dann gibt's auf RTL Sendungen auf RTL 2, wo so Pimmel in Close-up ab 23 Uhr laufen und andere darüber entscheiden, ob der Geschlechtspartner zu mir passt, weil die Vorhaut nicht lang genug ist von dem. Sie hat bis jetzt noch nicht nur den Pimmel gesehen. Und all diese Sendungen, es ist alles so, das ist so verrückt, wenn man sich länger darüber Gedanken macht, auch im Internet. Einerseits dieser Kampf gegen Sex, gegen das alles und Political Correctness und andererseits Frauen Frauen mit 5 Millionen Followern, die nur nackte Oberkörper, also nur Bikini-Bilder von sich posten und ab und zu mal unterschreiben, it's cool to be vegan, aber ansonsten nur damit spielen. Es ist alles so völlig irre. Umso länger man sich das anguckt, umso mehr merkt man, wie das alles komplett ohne Sinn und Verstand gerade. Teilweise sitze ich so abends und mache, ich habe jetzt auch gerade, seit ich Social Dilemma geguckt habe, mache ich abends erst bei mir, dann gucke ich mal Instagram und alles und dann gucke ich mir Leute an. Es ist alles so verrückt gerade. Es hat alles so überhaupt keinen Sinn. Die ganze Härte und Schärfe von manchen Leuten, wie andere angeklagt werden, genauso wie die Oberflächlichkeit und das Nichtstun von anderen Menschen und sich einfach nur mit seiner Schönheit zu brüsten und damit auch noch durchzukommen. Mhm. Es ist alles sehr irre gerade. Aber weißt du was? Irgendwie ist es nun mal so. Ich habe es auch akzeptiert. Ich glaube, man kann gerade nichts sagen oder tun. Man muss sich das alles anschauen. Und irgendwann kommt ein neuer guter Geist und der 20 Jahre jünger ist als wir und wird das alles pointiert mal irgendwie diese Zeit. Nee, die Zeit muss erst vergehen, vielleicht.
Habe ich auch gedacht, dass irgendwann mal einer kommt, der einem das alles ordnet. Ich glaube aber, das wird nicht passieren. Ich glaube, das muss man selber machen. Aber ich habe eine Idee, wie das vielleicht, also ich habe das Gefühl, wir schlagen uns durch die Zeit, wie mit so einer Machete, wie durch so einen dichten Dschungel. Und wir arbeiten alles weg, was so vor uns ist. Und wir ahnen ungefähr, in welche Richtung wir laufen müssen. Aber wir wissen nicht genau, was eigentlich das Ziel ist. Und ich glaube, wenn es irgendjemanden gibt oder irgendeine Idee dafür gibt, auf die man sich gemeinsam einigen kann, was ist denn eigentlich das Ziel?
Dann Fred Kogel, dann ist es
Fred Kogel. Worauf laufen wir denn eigentlich gemeinsam zu? Und das muss jetzt nicht irgendwas, nicht Geld und nicht Ruhm, sondern irgendeine Art von gesellschaftlicher Perspektive. Irgendwas, was uns jetzt fehlt, was wir vielleicht artikulieren müssen, was wir brauchen und wo wir alle uns drauf einigen können, da laufen wir jetzt hin. Dass man nicht immer nur, weißt du, ich habe oft das Gefühl, auch bei Twitter, dass ich da irgendwie so rumdenke und rum Sachen rauspuste.
Was ist das Ziel? Das habe ich auch schon mal vor ein paar Sendungen gesagt. Alle driften darum, es fehlt das klar erkennbare Ziel, wo alle zusammen am gleichen
Also,
du weißt, was ich meine.
Also die verbindende Idee, auf die alle hinarbeiten, die alle einsehen und alle verstehen und wo man sich aber dann immer noch darüber streiten kann, es gibt da verschiedene Wege hin und verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Und ich glaube, das ist, ich habe eine Ahnung, was das sein könnte, aber weil ich habe das Gefühl, ich bin so auf der Straße unten, also jetzt so, wie sagt man es, metaphorisch oder philosophisch bin ich so in der Praxis drin, dass mir das manchmal schwerfällt, das zu formulieren und ich auch nicht die Zeit dafür habe. Also eigentlich bräuchte man eine übergeordnete Idee von jemandem, der den Überblick hat, der jetzt nicht der nicht praktisch arbeitet, sondern theoretisch arbeitet. Und dann müsste man sich gemeinsam darauf verständigen, das ist eine tolle Idee. Und dann hat man nicht mehr nur dieses, dass ab und zu mal aus dem Nebel der Welt so die Taschenlampe von irgendjemandem aufblitzt, die einem dann so Hoffnung gibt, dass man denkt, ah, da ist einer, der was sagt, da gehe ich dann mal hin in die Richtung, wenn man selber so orientierungslos ist. Sondern irgendwas, ein Leuchtturm aus Gedanken, auf den man irgendwie zuläuft und den alle sehen und wo alle aber nur andere Wege haben, aber das Ziel ist gleich. Und ich glaube, wir sind kurz davor, dass es sowas gibt.
Ja, und eine Sache vielleicht, die man viel zu selten sagt, wenn man das schon so sagt, warum lebt man, was ist einem wirklich wichtig gesellschaftlich und so. Und das ist ein Thema, was viel zu kurz fällt, weil es immer so cheesy ist. Aber der Grund, warum ich am Leben bin, warum ich will, dass es eine gute Gesellschaft gibt, warum ich will, dass wir uns alle irgendwann in Frieden unterhalten können, dass wir irgendwie, dass die Welt besser wird und dass man irgendwie, das ist meine Tochter und das ist das, warum ich eigentlich am Leben bin. Das sind die Kinder und du bist ja auch Vater. Und auch wenn es jetzt ganz cheesy gerade runtergebrochen, ich finde, das ist für mich ein ganz wichtiger Motor, um warum ich will und warum ich auch wirklich für Gerechtigkeit kämpfe und dass ich weiß, dass wichtige Sachen in dieser Welt sich ändern müssen. Ich möchte keine Welt voller Hass, voller Wut und auch, wo man sich hilflos irgendwie, wie Sachen wie Klimakatastrophen sich irgendwann nicht mehr interessiert und so. Ich finde es wichtig, eine Haltung zu haben und für mein Kind. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz oft gerade in der heutigen Zeit viel zu selten als Thema benutzt wird, weil wir alle Ego-Wichser sind und auch vieles so ist. Aber das, und auch für die Menschen, die keine Kinder haben, irgendwann ist diese Welt hier vorbei und nach mir die Sinnflut, mit dem Gefühl will keiner aus diesem Leben treten. Und das ist, glaube ich, so ein Grundgefühl schon mal, diese Welt. Und das ist eine Sache, die wir immer vergessen. Es ist eine Sache, die größer ist als der Tod, ist, dass du vielleicht wirklich, und ich rede jetzt nicht von Ego, ich will meine Platten dieser Welt lassen oder meine Bücher, sondern dass du irgendwie denkst, ich war hier und ich habe irgendwas getan, damit diese Welt noch weiter existiert, auch wenn ich irgendwann nicht mehr da bin. Klingt vielleicht cheesy jetzt, aber ich weiß
genau, was du meinst. Und das beginnt, glaube ich, im Praktischen damit, dass du nicht Dinge durchgehen lässt, wo du selber bei deinen Kindern denkst, ich möchte nicht, dass die die das so als Lebensregel verinnerlichen. Ne? Also, ja. Also zum Beispiel, dass du, wenn du Scheiße baust, dafür Verantwortung zu tragen hast und dann das im Zweifel auch mit einer Entschuldigung oder mit einem Rückwärtsgang und auch mit Konsequenzen ziehen. Also dass so Leute wie Donald Trump so durchkommen mit dieser völligen Ignoranz und dass das einfach so akzeptiert wird als etwas, was man nicht ändern kann, das ist wirklich... Das bringt doch keiner seinen Kindern selbst bei. Das bringt er doch wahrscheinlich eher seinen Kindern schon. Aber die Leute, die ihn stützen und die auf ihn angewiesen sind, bringen das doch im Kleinen auch nicht ihren Kindern bei. Und ich frage mich, wie man das dann langfristig aushält.
Du willst vor deinen Kindern ja nicht stehen und sagen, ist halt so. Die Welt ist halt so. Ja. Das ist mir zu billig auch so. Und das ist jetzt, das ist sehr, sehr schwierig, weil es so viele Themen gibt und so viele Sachen. Und das ist auch alles, dazu brauchst du selber eine Ordnung im Kopf und darfst dich nicht völlig durchballern lassen von all diesen Sachen, die auf dich einprasseln. Und ich glaube, dazu gehört, ab und zu in sich zu kehren, ich habe gestern wieder Facebook angemacht und ich glaube, das wird auch eine junge Generation. Ich hoffe, unsere Kinder werden in dieser Generation sein, wo das ganze Social Media Ding wieder runtergekochter ist. Und ich meine jetzt gar nicht mal so Twitter, sondern generell dieses Gefühl, man muss von der Menschheit geliebt werden, dieses, ich muss mich reduzieren auf meine Äußerlichkeiten oder sonst was, sondern dass es irgendwie wieder mehr um Substanz gibt und dass diese Generation, weil es ja auch die erste Internet seit 20 Jahren so ist, dass die irgendwann wieder ein bisschen abflaut und mal wieder zurückgeht zum normalen Leben mit normalen Werten und das alles Hochgepeitschte, von dem man jetzt gerade denkt, das ist unheimlich wichtig, was junge Menschen zerbrechen kann, ungeliebt, Mobbing oder all so ein Scheiß, dass das alles wieder mehr wegfällt. Mehr Gemeinschaftsgefühl und das bringt das Internet zum Beispiel nicht hin, dass wir alle ein geiles Gemeinschaftsgefühl haben. Da geht es immer darauf, Positionen zu beharren und Leute fertig zu machen und viel Selbstdarstellung und sehr geliebt werden und nach Anerkennung und das alles gesund hinzukriegen. Zum Beispiel, wenn so Leute mir im Internet schreiben, sorry Leute, ich mache jetzt 2 Monate Social-Media-Pause, da denke ich immer, was für ein schwaches Opfer, dass du das noch mitteilen musst. Dann mach's doch einfach. Hau doch einfach ab. Egal. Aber das ist so eine Sache, ist wirklich die Kinder und dass du irgendwann von dieser Welt dich verabschieden musst und denkst, ich habe auch ein bisschen versucht, dass das hier alles gut, nach meinem Herzen dafür zu kämpfen, dass es eine gute Welt ist.
Weil alle haben so vielleicht ein bisschen besser, als es vorher war und vielleicht nicht mehr Probleme hinterlassen, als man übernommen hat. Also die Wohnung ein bisschen besser hinterlassen, als man sie bekommen hat. Nur ein kleines bisschen.
Ja, und auch ein paar und auch vorher, bevor man das Zeitliche segnet, so ein bisschen die ganzen Festplatten zu ordnen und dem Kind nicht so viel Medien von all diese Fotos, jeden Tag ein Foto, wie das damals schon, Rangel Yogeshwar gesagt hat. Unsere Kinder, die werden so viel Datenmüll übernehmen von uns. Die ganzen alten Rechner, die von der Ecke verstauben, die MacBooks und so. Wenn die dann alles nochmal durchwühlen. Guck mal, Papa hat 2005, da hat er den ganzen Tag nur irgendwie Heavy Metal gehört und dann Fotos gemacht mit sie mit Perücke und so. Da musst du auch ein bisschen sortieren vorher.
Zum Glück, das ist das Schöne an diesem ganzen digitalen Müll und deswegen ist, glaube ich, so wichtig, die wirklich wichtigen Sachen irgendwie anders zu sichern. Ich glaube, in 5, 6 Jahren gibt es irgendwelche Dateiformate, die wir heute noch gar nicht kennen. Und ich glaube, wenn die sich dafür interessieren, was denn da eigentlich auf den Platten drauf ist, kriegen sie die gar nicht mehr gelesen einfach, weil es die technischen Möglichkeiten gar nicht mehr gibt. Da gibt es dann ein so ein Festplattenlesegerät, ein SATA-Adapter noch, der ist irgendwie in Cambridge, so in so Kunstharz. Da
muss man einschicken, dann die Festplatte.
Ganz mega teuer. So eine SATA-Festplatte kriegst du gar nicht mehr ran. Was hat denn der für ein Format? Was ist denn das? Ist das wie Mac OS oder ist das FAT32? Oh, FAT32 SATA-Stecker, da müssen wir ins Museum gehen. Oh ja, und dann kommt da so einer mit so Grammophon-Technologie, der versucht dann irgendwie, die haben damals noch auf Festplatte geschrieben, wir haben heute ganz andere Technologien. Wir speichern Daten in Licht.
Ja, wir speichern auf der Augenlinse.
Ja, irgendwie so. Weißt du, wusstest du, dass auf der Netzhaut 1 Quadratmillimeter 70 Terabyte draufpassen?
Ja, genau, irgendwann ist das soweit. Da trägst du die Terabytes am Körper.
Ja. Das sind so RFID-Dinger oder irgendwie so kleine Mini-Festspeicher und USB, Mini-Micro-USB am Zeigefinger. Guck mal, ich habe ein Pflaster am Finger. Ich hab wieder eine Pflasterphase. Immer wenn ich Pflaster habe, ich war am Bahnhof Zoo, hab mich schön
in der Nagelbettentzündung?
In einer Junkie-Apotheke habe ich mir schön Pflaster geholt und der Typ, der an der Apotheke hat mir nicht mehr ins Gesicht geguckt, weil er wusste jetzt, wenn er holt, ein weirder Typ mit kurzer Hose holt nachts um 1 Pflaster, das wird ein fucking Junkie sein. Der hat nebenbei weiter Candy Crush gespielt und ich habe mir so eine Packung mit weißen Pflastern geholt. Ich habe mich geschnitten, ich habe mich an der Hotelkarte geschnitten. Ich habe in die Hotelkarte reingegriffen und habe dann richtig deep mich an der Hotelkarte.
Das kenne ich auch, wenn man so ganz unangenehm, so Plastik, am Plastik kann man
ja,
sich auch umschneiden.
Alter, er hat das wehgetan. Und jetzt bin ich wie Michael Jackson die letzten Tage mit diesem fucking Pflaster hier am Finger rumgelaufen. Olli, das war fest und flauschig für heute. Das war die vorletzte Sendung.
Ja, die großen fünf
süddeutschen
Städte.
Jetzt keinen Bock drauf.
Machen
so
wir
wichtig,
nächstes Mal.
So wichtig ist mir Süddeutschland sowieso nicht. Also mal ganz ehrlich, ich finde Süddeutschland ist mir einigermaßen egal. Ich finde es einigermaßen anstrengend, diese ganzen Lokalpatriotismus da unten mitzumachen. Und Baden-Württemberg ist sowieso unerträglich. Also,
aber der Leberkäse, Jan, aber der Leberkäse.
Aber Baden-Württemberg, also allein die Struktur von Baden-Württemberg, eine große, einigermaßen ernstzunehmende Metropole, Stuttgart, also auch nicht wirklich ernst zu nehmen, und ansonsten nur so kleine und Mittelstädte, die aber wirtschaftlich irgendwelche Weltmarktführer immer beherbergen und deswegen so ein ganz ungesundes Selbstbewusstsein haben. Dazu dieses strenge Evangelische und dieser immer noch tief festsitzende Groll darüber, dass man Frankreich nie wirklich besiegt hat. Ich glaube, Baden-Württemberg ist die einzigen Leute...
Der Groll, der sitzt
nein,
tief.
Nein, weil du läufst da die ganze Zeit lang. Rechts ist der Schwarzwald, links ist der Rhein. Du guckst da die ganze Zeit neidisch rüber, dass es da drüben die geile Kultur abgibt mit dem ganzen Ficky-Ficky und der Entspannung. Und du sitzt da in deinem evangelischen, gut geputzten Elternhaus und kommst da halt nicht... Und verstehst auch die Leute um dich herum nicht, weil die all diesen bräsigen Dialekt sprechen. Es ist, Baden-Württemberg ist schon wirklich... Das ist unterschätzt, wie viel Leid Baden-Württemberg schon über die Welt gebracht hat. Also diese ganze soziale Konstruktion von Baden-Württemberg. Auch, dass du da so einen grünen Ministerpräsidenten hast, für den sich alle Grünen in der Partei schämen, weil die denken, das ist aber auch so richtig grün ist das alles nicht, was er da so macht irgendwie. So richtig grün ist mir der Kretschmann nicht. Naja.
Der Habeck ist mir auch nicht so richtig grün, wenn ich ehrlich
bin. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Pass auf. Söder Kanzler, Baerbock, ich würde sagen, Innenministerium, wie geil wäre das denn? Annalena Baerbock, Bundesinnenministerin und Vizekanzlerin. Wirtschaft, dann ist ja, ich meine, CDU, CSU und Grüne machen es vielleicht. Oder so eine richtig geile Koalition, Grün, Rot, Rot. Also die Grünen als stärkste Kraft mit Baerbock als Kanzlerin. Olaf Scholz muss zurücktreten, weil die SPD abgekackt hat. Und dann wird Sausan Scheibli Außenministerin. Und die Linkspartei ist dann der kleinste Koalitionspartner. Da könnte dann, keine Ahnung, Fabio Di Masi Wirtschaft oder Finanzen und führt dann Kommunismus auf Bundesebene ein.
Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, Jan, und dann wissen wir mehr. Das alles hier, genau, wenn wir jetzt mal festsafen, das gibt irgendjemand, der wird genau das, was du, deine Vorhersage wird jetzt abgespeichert und in einem Jahr sprechen wir uns und hören uns das nochmal an.
Okay, alles klar.
Alles klar. Das war fest und flauschig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Streitet euch nicht so viel mit eurem Partner, eurer Partnerin. Versucht irgendwie gut durch die Woche zu kommen. Nicht so viel Weltschmerz. Wir versuchen euch mit unseren leichten Gedanken in eine schöne Woche zu schicken und verabschieden uns mit einem süßen Ciao.
Ciao, macht's gut, Leute. Und jetzt wirklich nochmal hinlegen, vielleicht nochmal auf den Stepper und so und einfach mal die Woche ein kleines bisschen, vielleicht dynamisch starten, vielleicht mal... Einfach ein bisschen Sport machen und wirklich mal den Körper exhausten, damit der Mind ein kleines bisschen mehr Potenzial zum Blown hat.
Keep it real, keep it geil. Bis nächste Woche.
Stay straight, Alter. Bleib auf dem Gleis, ey. Nicht vergessen. Immer auf dem Gleis bleiben. Lass uns nicht runterschubsen. Egal wie hart der Weg ist, egal wie hart der Wind ist. Immer dagegen kämpfen. Macht euren Weg. Zieht es einfach durch. Egal was die anderen sagen. Auch wenn die sagen, stopp, das ist strafbar. Einfach weitermachen. Immer weitermachen. Auch wenn die Bullen kommen und euf den Boden drücken, eine 8 auf den Rücken drehen. Immer weiter. Macht, geht euren Weg, weil lasst euch nicht beirren von den Zwängen der Gesellschaft. Und wenn ihr 10 Jahre eingesperrt seid, in Köln-Ossendorf sitzt im Knast, ihr habt alles richtig gemacht. Die Gesellschaft ist schuld. Nicht vergessen.
Bis dann. Tschüss.
Das war's mit Fest und Flauschig. Weiter geht's mit Weich und Fluffig, Rau und Wollig, Glatt und Ledern oder Grün und Nachhaltig. Mit Klarna. Shopping, wie du es liebst.